Yeah. Ganz genau, Feed the Gastroom, du Boy, yeah, ihr wisst OMR, Bescheid, yeah. Neue Podcast-Roll, wie immer. Check it out. Feed the G-O-M-R und der Donnerstag. Neuer Gast, guten Tag, es gibt bla bla bla. T-I-M-G-I-N, bitte pusten Sie. D-O-C, kalte Hand, bitte husten Sie. Ja, das Intro hört sich fantastisch an. Am MIC ist für euch der Sebastian. Rennstall, Fluglizenz läuft bei dir. SMU Fanta 4 ist heute hier. MFG mit Fiete Gastro. Die Welt liegt uns im Ohr und wir hören nicht auf. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit Sebastian Merget und Tim Melzer.
Du bist ganz smooth, ich will dein Badewasser saufen. Was steht gerade, heute ist Dienstag, seit Montag und Dienstag in der Welt von Tim Melzer an? Erzähl mal.
Meine Schwester hat heute Geburtstag.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, ja. Wenn es ausgestrahlt wird, dann ja nicht mehr.
Dann ja nicht mehr.
Dann deshalb herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja.
Ja. Ganz zauberhaft, deshalb möchte ich mich heute auch sehr kurz fassen. Ich hoffe, wir haben einen richtigen langweiligen Scheißgast. damit ich schnell nach Hause kann. Nee, eigentlich habe ich mir heute, ich habe mir vorgenommen, mal aufzuhören mit diesem ewig Rumpeln und
hast du doch letzte Woche schon gut gemacht.
Ja, ich glaube, es wird noch besser. Ich bin mein inneres Yin und Yang geworden. Ich bin mein inneres Zen geworden. Ich bin gerade in der Frühlingsputzphase.
Ist doch gut. Ich sag mal so.
Frühjahrsputz heißt das. Frühjahrsputz, nicht Frühlings.
Ach so.
Frühjahrsputz.
Frühjahrsputz, stimmt. Jetzt
ja,
schon.
Ich versuche an der einen oder anderen Stelle, ich sag mal, Überflüssiges loszuwerden, neu zu konstruieren, wieder ein bisschen mehr meine Umwelt wahrzunehmen, weil ich muss wirklich sagen, wenn man sehr überlastet ist oder sehr belastet ist, dass man dann sehr oft nur auf seine eigene Welt guckt, auch wenn man anders redet. Und ich habe festgestellt, dass ich sehr viele, sehr feine, sehr intelligente und kompetente Menschen in meiner Umwelt habe. Damit meine ich auch unter anderem dich. Und ich möchte dem Ganzen ein bisschen mehr
Aufmerksamkeit widmen.
Jetzt wollen wir nicht übertreiben.
Aua, ich hatte Zahnung, wie ich darf nicht so viel lachen.
Nee, wie soll ich sagen?
Wertschätzung entgegen.
Eine Wertschätzung tue ich ja wirklich. Mehr Raum zu geben.
Ah ja, das
mehr Raum zu geben. Das wollte ich sagen.
Und apropos Raum, wo kein Raum ist, ist in der Bullerei. Alter, ja. Gestern war Montag, da waren 250 Menschen. Ich habe mich richtig gefreut. Es ist die alte Bulle.
Ja.
Von der Stimmung, von der Atmosphäre, die Tische sind voll.
Oh, schön, dass du das sagst.
Wirklich, das meine ich ganz ernst.
Ja.
Wirklich, und es war Montag.
Ja. War auch für mich diffus. Ich war ja gestern selber im Laden, bin dann immer nach Hause gegangen. Und es war, und ich musste auch nach Hause gehen, weil es war eigentlich, sonst wäre ich sehr lange da geblieben, weil auch wieder sehr viele Stammgäste und Freunde da waren. Und ich liebe ja die Abende und die nerven mich gleichermaßen, wenn ich so das Gefühl habe, auch da muss ich nochmal hin, da könnte ich mich nochmal hinsetzen, da könnte ich mich nochmal hinsetzen. Und das war gestern so ein Abend.
Ja, aber dafür wird man ja auch Gastronom, dass genau das passiert, ne?
Ja, aber es macht es dann auch manchmal schwer. Und auch dazu, auch das wird mein neues Weltbild sein, das versuche ich aufrechtzuerhalten, auch Schluss zu machen, also aufzuhören, Feierabend zu machen. Und bei mir ist das ja immer so ein schwebender, so, ich plapper ja gerne, ich plaudere auch gerne und ich rede auch gerne. Und der Podcast hier ist auf eine Stunde angesetzt. Dafür werden wir bezahlt.
Ursprünglich.
Dafür werden wir bezahlt, für eine Stunde. Wir müssen eine Stunde liefern. Ja. Jetzt mal bei aller Liebe, wann haben wir das letzte Mal eine Stunde geliefert?
Noch nie.
Noch nie?
Nein.
Noch nicht mal? Noch
nie. Nein.
Ja, guck mal, das meine ich eben so. Eigentlich könnte ich jetzt sicher sagen, okay, 5:30 bin ich raus. Ja. So geht nicht.
Ich habe unserem heutigen Gast vorhin auch gesagt, es wird wahrscheinlich mal so 3 Stunden. Also, okay, gut, weil um 7:30 muss ich den Babysitter auslösen.
Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Also insofern, gut, hier, wir haben.
Was hast du operieren lassen?
Mir geht's sehr gut, wirklich.
Das sieht man dir nicht an.
Emotional nicht, da.
Nein, du hast ja dicke Fresse.
Ich hab ich ein bisschen, ne? Ein bisschen dicke Fresse.
Digga, das sieht aus wie Hamsterhans.
Sonst geht's mir sehr gut, wirklich.
Ja, warum? Hast du jemanden kennengelernt endlich?
Nee, okay.
Warum
so
nicht?
So schnell geht's mir wieder nicht gut. Nee, mir geht's auf, ich bin so.
Jetzt mal ehrlich, auf welchen Portalen probierst du das?
Auf gar keinen mehr.
Mehr?
Nein.
Warum nicht?
Das ist mir zu blöd.
Warum? ehrlich? Man hört das doch immer mehr und ich finde, ja, das ist auch ein, also das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber Menschen in der heutigen Zeit mit den, ja, vielen
du hast ja mit allem recht, aber wenn ich da jetzt immer noch zu finden wäre, ja, dann tue ich den Leuten doch nur noch leid, die da auch schon mal vor 2 Jahren waren, zwischenzeitlich in 2 Beziehungen waren, raus und mich immer noch da sehen.
Meinst du?
Ja, das kann ich mir aber, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, aber willst du nicht oder wollen die nicht? Ach, und ich habe jetzt extra in keine Richtung gedacht. Sind deine Ansprüche zu? Ich weiß, du bist ja ein Kauz.
Ja, ja, Moment. Also,
ja, heute reden wir mal ein bisschen über dich.
Also,
bist du schon umgezogen?
Nee.
Hat nicht geklappt?
Nee, hat nicht geklappt.
Gott sei Dank.
Wieso?
Weil ich es falsch finde. Ach. Wo wolltest du hinziehen? Kannst du ruhig mal erzählen.
Ich wollte in die Isestraße ziehen.
Ja, auf wie viel Quadratmeter?
Genau 100.
Eine Person, 100 Quadratmeter. Was, ja, willst du damit?
Aber das habe ich dir schon mal erklärt. Ich möchte...
Du baust nicht das Nest im Voraus.
Nee, gar nicht nur das Nest, sondern das wollte ich mir schon immer erfüllen. Ja. So eine Art von, ja, von Wohnung in dieser Ecke, weil ich, ja, die Ecke ganz gerne mag. Und was soll ich denn darauf lange, lange warten, nur weil ich eventuell noch keinen Partner habe?
Aber wo kommst du her?
Wie, wo komme ich her?
Wo kommst du ursprünglich her?
Na, aus Frankfurt, Taunus.
Also, und wo lebst du jetzt?
In Ottensen. Auch schön.
Und warum reicht das nicht?
Das sind knapp über 40 Quadratmeter. Das ist mir einfach zu wenig. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Alleine mit Homeoffice. Das, okay, das war wirklich eine Zwischenlösung, diese Wohnung.
Okay, weil meine Vermutung war, dass du zu repräsentativ denkst.
Ach so, nee, nicht mehr.
Diese Straße ist eine teure Ecke.
Nein, nein. Du musst es so sehen. Die Isestraße, als ich das erste Mal 2006, also nach Hamburg, ja, kam und ich diese Isestraße sah, dachte ich einfach nur, wow, hier möchte ich mal wohnen.
Ja.
Gar nicht wegen Status, sondern wirklich wegen Schönheit. Die Breite, ja, 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 der Straße, ja, ja, die Schönheit, ja, ja, der Straße, diese, ja, Altbauten.
Ja.
Und das hatte sich dann jetzt irgendwie angeboten. Es hat ja dann nicht geklappt, aber es ist nichts Repräsentatives. So wie du eben sagst, dass du dich so ein bisschen gerade darauf konzentrierst, die Leute ein bisschen in deinem Umfeld anders zu sehen, habe ich mich dahingegen auch verändert, dass ich nicht mehr auf der Suche bin, mich zu repräsentieren durch Status oder durch Dinge. Also das wirklich nicht mehr, aber auch schon länger nicht mehr.
Was heißt schon länger?
Ach, bestimmt 3-4 Jahre.
Das glaube ich dir jetzt nicht.
Ich kann es dir nur sagen, wie ich es für mich fühle und empfinde. Also ich, ein großer Angeber würde ich sagen, war ich nie, aber ich war ein Sprücheklopper. Mhm. Und bin ich natürlich an der einen oder anderen Stelle auch noch. Aber ich würde heute nicht mehr in die Isestraße ziehen, um zu sagen, ich wohne übrigens in der Isestraße. Das würde ich wirklich nicht mehr machen.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Na, hoffentlich in einer neuen, schönen Wohnung, die mir gut gefällt.
Beruflich?
Hoffentlich moderativ noch aktiver, als ich es jetzt schon sein darf.
Und ist das nicht repräsentativ?
Naja, also dann wäre jeder Job repräsentativ, den man gerne macht.
Naja, das sind ja ein Job vor der Kamera. Davon redest du.
Na gut,
du willst ja nicht die neueste Suppenvariante von Knurm im Supermarkt moderieren.
Nee, aber da haben wir doch neulich schon drüber gesprochen. Wo war in Berlin? Genau. Ja, natürlich ist der Job, den ich tue, genauso wie den Job, den du tust, ein repräsentativer Job.
Ja.
Logo, klar. Ja. Und ich meinte aber eben mit, dass die Art von Repräsentieren, die ich nicht mehr an mir trage, ist die Form des, schau mal, was ich hab oder schau mal, wie cool ich bin. Das mache ich nicht.
Würdest du sagen, dass du eitel bist?
Ja, na klar.
Ja, schon gut.
Ja.
Okay, dann haben wir jetzt schon einen Fortschritt gemacht.
Auf alle Fälle.
Weil wir haben ja irgendwann mal vor vielen, vielen, vielen Jahren schon auf dem Sofa gesessen in der Bollerei. Da hast du noch gesagt, du bist nicht eitel. Da habe ich gesagt, das ist Quatsch.
Echt?
Ja, das ist der größte Quatsch.
Das ist Quatsch auch.
Das ist Quatsch. Das ist genauso wie ein Theaterschauspieler oder ein Musiker oder ein Mensch generell, der in der Öffentlichkeit steht, sagt so, ja, ich will das nicht.
Ja, nee, das ist Quatsch, das stimmt.
Das ist Quatsch, weil dann musst du es nicht machen. Keiner zwingt dich ja. Und Theater macht doch nur in meinen Augen Freude. Oder deshalb gehe ich auf die Bühne, weil es eine Bühne ist, wo Leute davor sitzen und Applaus geben. Dafür arbeitet man.
Genau.
Dass es nicht einfach ist und dass es nicht immer ganz einfach auszuhalten ist und dass man auch bestimmte Parameter in dieser Welt vielleicht nicht mag, das verstehe ich. Aber wenn jemand sagt, ich mache das oder er macht das und sagt, er sei nicht eitel, das ist Quatsch.
Ja.
Eitel heißt ja nicht immer nur so, oh, ich bin schön, sondern eitel heißt ja, ich habe den Menschen was zu geben. Es ist es wert, dass ich in die Öffentlichkeit sozusagen gehe, um meine Meinung um andere Menschen an meiner Meinung teilhaben zu lassen.
Genau.
Ich habe neulich ein Interview gesehen mit einem Comedian.
Deutsch?
Nee, Amerikaner.
Weiß, schwarz.
Kleine Knopfaugen, ein bisschen älter, weiß, 60 Jahre alt, würde ich sagen, so um die 60 auf jeden Fall, 60 plus. okayer Humor. Also ein guter Talker, Stand-up eher nicht so geil. Und er sagte mal so, sein Problem ist, dass er keine Meinung hat.
Mhm. Wie meint er das, dass er opportunistisch durchs Leben geht und sich immer anpasst? Oder?
Nee, ich habe ja auch keine richtige Meinung.
Na doch.
Nee, mir ist aufgefallen, dass ich keine Meinung habe. Ich habe eine Meinung, die sich oft daran orientiert, was die Gegenposition sagt.
Gut, ja, du.
Aber ich selber aus mir heraus habe wenig Meinung.
Okay, aber du bist.
Ist nicht, das schlecht oder ist das
gut? Na, die Frage, also ich finde es ja eigentlich gut. Ich würde sagen, wenn du daraus nicht ein opportunistisches Handeln entstehen lässt.
Was ist das?
Dass du dich wie ein Fähnchen im Wind drehst, wo du deinen persönlichen Vorteil siehst. Nö, 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 nö. Also du sagst jetzt zu mir, jetzt gerade Coca-Cola ist scheiße, du gehst nachher runter, rennst dem Coca-Cola-CEO in die Arme und der sagt, ah, Melzer, mit Ihnen wollte ich schon immer mal einen Vertrag machen mit Coca-Cola und du sagst, ich liebe Coca-Cola. Wo muss ich unterschreiben? Das wäre sehr opportunistisch.
Nein, ich hab offene Meinung oder ich habe offene Meinung, um die andere Meinung in Frage zu stellen,
ja, genau.
Oder den anderen, der eine Meinung hat, den will ich.
Du positionierst dich immer auf Gegenseite, eigentlich um Gespräche entstehen zu lassen, um zu provozieren.
Nicht provozieren, um den anderen zu sagen, ob die Meinung, weil wenn jemand eine Meinung hat, hat er eine feste Position.
Richtig.
Und ich möchte eigentlich, beziehe immer die Gegenposition, um den anderen drüber nachdenken zu lassen, ob seine Meinung wirklich so fest ist, wie er es empfindet, oder ob das nicht ein bisschen engstirnig ist. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ich kenn's ja auch von dir. Also, wäre mir jetzt ja nichts Neues.
Ich weiß nicht, dann müssen wir gucken, ob wir das ausstrahlen können. Muss ich an der Stelle mal sagen. Weil ich habe neulich mal über die Querdenker nachgedacht.
Okay. Da müssen wir mal gucken, ob wir das ausstrahlen dürfen.
Ja, mach ich mal so. Machen wir uns das nicht wirklich zu leicht, alle in einen Topf zu schmeißen.
Ja, doch, das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle. Weil wenn man überlegt, was Querdenken eigentlich heißt, das war nie schlecht besetzt, dieses Wort. Genau. Das ist ein Andersdenker, jemand, der out of the box denkt.
Und das Einzige, wo ich wirklich sage, was die Querdenker-Szene komplett falsch macht, ist, sich mit den rechten Säcken auf die Straße zu stellen oder es zuzulassen und sich nicht deutlich davon zu distanzieren. Mhm. Das ist der Fehler. Und dadurch muss man diese Querdenker-Szene sehr in Frage stellen. Die Bereitschaft sozusagen, weil ganz ehrlich, wenn ein Idiot neben mir sitzt, dann bewege ich mich weg. Wenn ich selber nicht ihn wegschicken kann, dann gehe ich weg. Mhm. Und dann, oder verbal, wie auch immer. Ich glaube, das ist der einzige Fehler. Deshalb, ansonsten wäre diese Querdenker-Szene per se, man muss auch mal eine andere Meinung aushalten. Und nur weil die anders eine andere Sichtweise auf die Dinge haben, muss es nicht immer gänzlich falsch sein.
Ja, also definitiv. Ich glaube auch, es ist nicht das richtige Wort dafür gefunden worden, um die Querdenker, die es eigentlich wirklich im schlimmsten Fall sind, nämlich die rechten Vollidioten, damit...
Das sind ja nur Radaubrüder, Radaubrüder ist zu verniedlichen, das sind ja nur Vollidioten, die das nur nutzen, die Gunst der Stunde, irgendwo Trittbrett zu fahren, um opportunistisch...
Sehr gut.
An der Stelle.
Sagen, opportunistisch.
Ja. Ja, weil sie kein Thema haben. Also gehen die Idioten auf das Thema.
Ja, das stimmt. Unser heutiger Gast beschreibt sich als freundlich, interessiert und experimentierfreudig. Mhm. Ich habe es heute mal so aufgebaut, dass es hoffentlich nicht direkt. Ja, wenn ihn seine Kinder, und das finde ich so schön, mal beschreiben sollten, wünschte er es sich folgendermaßen: als lustigen und sehr präsenten Vater, der ihnen viele Sachen gezeigt hat.
Mhm.
Ist schön, oder?
Ist sehr schön. Sehr schön. Also wirklich schön.
Er sagt, dass er in der Familie generell für den Humor zuständig ist. Wir erfinden gerne Lieder und Reime und albern dann den ganzen Tag rum.
Wiegald Boning,
ja. Generell sagt Wiegald Boning, ich habe mich mein ganzes Leben von Leidenschaft leiten lassen. So möchte ich es auch in Zukunft beibehalten. Das hört sich alles sehr gut an. Oder?
Ja.
Ein Leben ohne Leidenschaft, könntest du dir das vorstellen?
Nein.
Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du tun musst, aber für das du überhaupt keine Leidenschaft aufbringen kannst, aber du musst es immer wieder machen?
Ich lasse mich manchmal davon einkriegen. Ich betreue diverse Unternehmen, wo ich sage das immer wieder, man glaubt es mir einfach nicht. Ich bin kein Unternehmer, ich bin Koch und ich habe Ideen, ich bin kreativer Kopf. Und ich glaube auch, dass ich hin und wieder an der richtigen Stelle mal Lösungsmöglichkeiten schaffe. Aber ich will mich mit Routine und Abläufen, mit Strukturen nicht beschäftigen. Nichts langweilt mich mehr im Leben.
Aber du kannst diese Art von
Unternehmung
nicht abgeben.
Nee, ich muss es manchmal machen. Und ich mache das eher leidenschaftslos. Muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich mag den direkten Kontakt, ich mag das Menscheln, ich mag das schnelle, plumpe Gespräch irgendwie so. Aber alles, was dann kommt, das kommt ruhig an.
Mhm. Okay. So. Unser heutiger Gast kocht gerne, nicht perfekt.
Deshalb arbeite ich ja so viel. Weil ich ja auch viel falsch mache. Und ich muss vieles auch bezahlen, was ich falsch mache.
Wie, das verstehe ich jetzt nicht.
Was?
Was machst du falsch, jobmäßig,
Entscheidungstreffend? Ich treffe falsche Entscheidungen, ich setze auf falsche Pferde, ich habe falsche Ideen. Und um die bezahlen zu können, nicht alles ist einfach nur so, sondern einiges ist auch verursacht auch monetären Schaden. Deshalb muss ich viel arbeiten.
Okay, verstehe ich. Unser Gast kocht gerne, nicht perfekt, aber er brutzelt gut. Immer mit guten Zutaten, denn er gibt gerne Geld für gutes Essen und Trinken und vor allem Zutaten aus. Er sagt, wer einmal neuseeländische Meersalzflocken probiert hat, schmeißt jedes Flirt-Sale spöttisch in den Ausguss. Unterschreibst du das?
Keine Ahnung.
Aua, ich darf nicht so viel lachen heute.
Dazu habe ich schon wieder... Aber da können wir gleich diskutieren. Also das Thema Salz.
Ja.
Ein leidenschaftliches
warum
Thema.
Warum steht auf Salz eigentlich Haltbarkeitsdatum?
Der Witz ist schon so alt.
Wie der Witz? Ist das ein Witz?
Ja, das ist ein Witz, den irgendjemand, ich glaube, Lichter mal, nee, habe ich sogar das erste Mal gemacht, den Lichter dann aber irgendwann mal kopiert hat, dass Johann Lafer 10.000 Jahre oder Millionen Jahre altes Himalaya-Salz verkauft, in dem Moment, wo es abgefüllt wird, nur noch eine Haltbarkeit von 3 Jahren hat. Was macht der falsch oder was für dreckige Finger hat der?
Ja, das ist sehr gut.
So, und das hat sich dann irgendwann mal genauso wie Brustaromen verbal durchgesetzt. Okay. Entschuldige.
Er hat mal mit Alfred Biolek Bubenspitzle gekocht. Übrigens kurz nach dem Coming Out war das von dem guten Herrn Biolek. Und daraufhin sagt
schon lange her.
Daraufhin sagt unser Gast zu ihm, die sehen aus wie. Nee, er sagte zum Gast, die Bubenspitzle sehen aus wie Knabenschwänze.
Unangenehm.
Unangenehm, oder?
Unangenehmer Moment.
Ja, total. Biolek fand's super.
Also er hat das zu Biolek gesagt.
Nee, Biolek zu ihm. Also er sagte, er kocht so gerne Bubenspitzle und die sehen so aus wie Knabenschwänze.
Unangenehm.
Ja, vielleicht kann er es gleich nochmal genau erklären, wie es war. Wenn er mit seiner Arbeitsgruppe also, unterwegs
Thema
ist.
Thema Salz, Thema Schwänze.
Sehr gut. Okay, alles mit SZH. SCH. Wenn er mit seiner Arbeitsgruppe unterwegs ist, also unser Gast hat eine Arbeitsgruppe, in der er monetär unterwegs ist, dann kocht er Öff Giselle. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
Eier auf jeden Fall. Und Giselle ist vielleicht eine seiner bekannten, also ist ja Boeuf Bourguignon, Giselle. Und Giselle ist vielleicht einer seiner Verflossenen, die ihn morgens diese Eier kredenzt hat und das hat er behalten.
Seine Eier kredenzt.
Seine Eier kredenzt hat. Sowas in der Richtung.
Ja, also du bist nicht ganz falsch. Ei stimmt. Mhm. Champignons werden klein gehackt, durch ein Tuch gepresst. Das wird mit viel Butter und Tomatenmark, Salz und Zitronensaft abgeschmeckt. Gibt eine braune Soße, ist unglaublich lecker. Mit Rührei zusammen ist es Öff Giselle.
Entschuldigung, ich habe gerade eine SMS gelesen. Sag's nochmal.
Öff Giselle.
Ich habe wieder Ladung, deshalb mein Handy hatte ich so, jetzt checke ich gerade mal.
Champignons werden klein gehackt, durch ein Tuch gepresst. Das wird mit viel Butter und Tomatenmark, Salz und Zitronensaft abgeschmeckt.
Nur der Saft.
Nur der Saft. Ja, das, was durchs Tuch halt gepresst wird.
Ist ja nur der Saft.
Ja, offensichtlich dann nur der Saft.
Aha. Spannend.
Das gibt eine braune Soße und das wird dann mit Rührei zusammen und das Ganze nennt sich dann Öff Giselle.
Also den Weg finde ich spannend jetzt wirklich.
Ja?
Ja.
Da siehst du, schreib mal auf, Weg. Oder Straße mit SCH. Rosenkohl findet er zum Kotzen, Austern auch. Wie kann das sein, fragt er sich. Die mag man oder man hasst sie halt. Kaviar mit Sauercreme wiederum, das geht.
Ja.
Okay. Er ist der Typ, der alles irgendwie nicht so richtig gut kann, sagt er, was äußerst witzig ist, denn er fliegt selbst. Als er das erste Mal flog, konnte er es nicht fassen. Auf die Frage an seinen Fluglehrer, ob er das gerade macht, sagte der Serra, na sicher, Diggi, wenn du hier die Browser reinschiebst, dann gibt ein bisschen Seitenruder und fliegt das Ding hoch. Seitdem ist er komplett entflammt. Erst ultraleicht, dann Kunstflugschein gemacht, später Instrumental Rating, hat eine kleine Maschine sich selbst gekauft, jetzt hat er eine zweitmotorige und fliegt überall hin, wenn es sich denn lohnt.
Ich kenne 2 Leute, die einen Flugschein haben.
Ja, er ist offensichtlich einer davon. Also es ist auch das offizielle Familienverkehrsmittel. Wenn die verreisen, dann nehmen sie das Flugzeug.
Alle zusammen?
Alle zusammen.
Das macht die Königsfamilie nicht.
Außerdem fährt er seit 20 Jahren mit seinem eigenen Rennstall.
Könntest du mich jetzt fragen, warum?
Warum eigentlich?
Wegen der Thronfolge.
Ah.
Dass Rainer überlebt.
Ja. Meine Eltern sind früher auch nicht zusammengeflogen. Und wenn es passiert, dann ist wenigstens einer über. Finde ich irgendwie süß.
Ja.
Ja. Oder?
Ich sag mal, sehr negativ denkend, aber.
Ja, das stimmt. Er besitzt eine Kunstfluglizenz.
Das finde ich geil. Das, dabei, nee.
Hast du gar keine, also hast du gar keine Idee?
Doch, doch, doch. Ich sag ja, mit dem Flugschein ja.
Welche zwei kennst du denn mit dem Flugschein?
Stefan Raab und SMUDO, Smudo.
Smudo hat...
Der hat mir mal angeboten, mich mitzunehmen.
Wer jetzt?
Oder habe ich mich da reingequatscht, wollte ich von ihm mitgenommen.
Smudo oder Raab?
Smudo. Wir haben ein oh Gott, wie heißt denn dieser Flug nochmal? Nicht Parasol, das ist der Pilz. Parabelflug.
Ja.
Parabelflug zusammen gemacht, so ein Schwerelosigkeitsflug. Und ich glaube, dass er da mit dem Flugzeug hingeflogen ist und ich hatte ihn gebeten, mich mit nach Hamburg mitzunehmen. Oder er wollte mich mitnehmen und ich habe dankend abgelehnt. Ich weiß es nicht.
Also unser Gast hat neulich Pierre M. Krause mitgenommen und hat Pierre M. Krause gesagt, er müsse jetzt mal in eine Plastikflasche pissen, weil das macht man so beim Fliegen. Und der hat ihn eigentlich nur verarscht, aber Pierre M. Krause hat es tatsächlich gemacht und versucht, allerdings mit seiner Daunenjacke über seinem Schritt. Und dann haben sie einen Parabelflug gemacht. Also ich sag mal so, er ist auf alle Fälle einer der beiden.
Also auf jeden Fall ist er ein Prominenter.
Ist auf alle Fälle ein Prominenter.
Ja, dann ist es definitiv Smudo, weil Stefan Raab kann mich nicht leiden.
Wieso nicht?
Der findet mich dumm.
Also wir haben jetzt Schweighöfer.
Nee, Schweighöfer entzieht sich. Was denn?
Siehst du? Da ist er schon.
Da ist er schon.
Ich kann mich nicht anhören.
Warte.
Zeitdruck.
Du bist aber auch ein ungeduldiges
Kerl. Seit
halb
zwei.
Acht, dachte ich. Halb acht.
Vor allem.
Ich habe halb acht.
Vor allem Sebastian. Guten Tag, Sebastian.
So. Hallo. Moin, Diggi. Oh, kalter Wein habe ich gespürt am Rücken. Kalter Wein.
So viel Unrecht. Also so halb richtig und halb falsch.
Was? Das haben wir doch am Telefon.
Aber so kommt das, wenn man halt.
Sekunde. Was denn zum Beispiel?
Wenn man mitschreibt. Und dann nur die, und dann sich so ein bisschen vertut.
Ja, sag mal, bei was?
Also fangen wir mit Öfschisel an. Natürlich geht nicht das Wasser, was man aus den Pilzen presst, da rein, sondern die ausgepressten trockenen Pilze. Irgendjemand muss ja in der Lage sein, die Butter aufzusaugen. Und das machen die Pilze, weil sie dann so schön ausgetrocknet
sind. Ja, aber meine erzählte Version fand Tim sehr interessant.
Ja, das ist sicher. Das ist sicher.
Nee, da hätte ich gedacht, das ist aber jetzt kochen wir Fortgeschrittene, weil die Essenz sozusagen, die kurz fermentierte Essenz, als natürlich hergestellter Umami-Verstärker und das auf einem Hobbyniveau abzufeiern und auch die Eier zu haben, Pilze zu häckseln, auszudrücken und wegzuschmeißen. Da habe ich gedacht, Respekt.
Danke, das sind natürlich jetzt Lorbeeren, die ich überhaupt nicht verdiene, weil das ist eigentlich, habe ich das abgekocht von einer Kolumne von Siebeck. Wolfram Siebeck hat mal geschrieben, dass der sagte, wenn die Trüffeln, also wenn der Champignon so selten wäre wie der Trüffel, dann hätte er eine Riesenkarriere und würde wahnsinnig teuer, weil er ist einfach unglaubliches Aroma hat, man kann aus Champignons alles Mögliche machen. Und der belgische Sternekoch Üzel. Hoch die Tasse.
Üzel,
alles
nicht,
klar.
Nicht Giselle.
Oder Üzel. Nee, ja, das kommt noch. Das ist ein Versprecher innerhalb meiner Band, dass sie das sich nicht merken konnten. Ja. Aber der belgische Sternekoch Üzel wollte den Champignon preisen und hat sich ein Rezept überlegt und das hatte Siebeck geschildert. Und tatsächlich ist das toll, wenn man diesen Champignon, also wie es ist dann wirklich eine sehr krude, fiese Masse, die Butter in sich aufsaugt, was natürlich toll ist. Und dann dazu Salz, Pfeffer, bisschen Tomatenmark und Zitrone. Das Abschmieren, das ist so eine braune Schmiere. Mhm. Das auf dem Steak ist der Hammer. Wenn ich mit der Band zusammen bin, kochen wir meistens vegetarisch. Und dann machen wir es mit Rührei, ist auch der Hammer. Und die Band dachte dann immer Öfschi selber, weil sie es nicht merken konnte, ihren beiden.
Muss ich ganz kurz überlegen, das ist so schlimm und ich merke jetzt, dass ich zu lange im Business bin. Ist eine klassische Prüfungsfrage.
Ja.
Wie Düxel, so heißt es. Wie Düxel.
Also ich denke, es spricht sich wie Brüssel aus. Brüssel.
Ja, nee, aber die ist auch Pilzmasse. Aber die Pilzmasse nennt sich Düxel.
Ah,
weil
Düxel.
Also, Düxel, das ist ein feingeschnittene Champignons.
Vielleicht heißen die wirklich Champignon Düxel. Und ich meine, es ist von diesem belgischen Koch Üzel.
Müsste man das kann sein. Also die Masse heißt Düxel, das ist eine typische Prüfungsfrage für einen Beef Wellington. Beef Wellington ist ja das Rinderfilet im Blätterteig.
Ich habe Bock, Kochlehre zu machen, wenn ich das so höre.
Und du machst praktisch genau aus demselben Grund, du hackst die Champignons, dann röstest du sie an, tomatisierst sie, bringst sie wieder zur sozusagen, dass sie ihre Flüssigkeit verliert, damit die austretenden Fleischsäfte nicht vom Teig aufgesogen werden, weil dann geht er nicht mehr schön auf, ist das wie so eine Art Dämmschicht dazwischen. Und diese Düxel ist, kann ich dir nochmal einen Tipp geben, wirklich wird noch geiler, wenn du die gehackten Champignons, solltest du das mal irgendwie am schönen Sommertag machen, einfach mal 2 Stunden in die Sonne stellen, die Geschmacksverstärkung, die durch diese Kurzfermentation, wie ich das immer nenne, was Quatsch ist, irre. Und aus dieser Masse eine vegane Bolognese zu kochen, sensationell, weil du schmeckst keinen Unterschied. Also wenn du es den Leuten nicht erzählst, dass es Champignons sind und dass es eine vegane Bolo ist, die essen die Bolo weg, als ob es Fleisch ist und sagen, richtig geil. Und wenn du dann kommst mit, ist vegan.
Ja, dann gucken sie
alle. Dann gucken sie durch. Mhm. Dann gucken sie wirklich
durch. Ja, aber der
Thomas D.
Ja, der Öffschüssel ist ja nicht veganer, ist Butter drin. Mhm. Aber da, an der Stelle nimmt das Thomas nicht so genau.
Wollte ich gerade sagen. Also das ist ja.
Also manchmal kann man dann ein Auge zu.
Man könnte ja auch ein butteriges Rapsöl nehmen.
Ja.
Guck mal, wie schnell wir schon kulinarisch.
Ja, aber pass auf, bevor wir kulinarisch, noch eine Sache, die wirklich wichtig ist, finde ich. Ich möchte Alfred Biolek an der Stelle, das muss ich richtig stellen.
Ja, bitte.
Ja, Alfred Biolek hatte, also war gerade mehr oder weniger, war die Information noch frisch, dass er ein Coming-out hatte und ich wurde eingeladen zu, ja, hoch die Tassen. Das ist übrigens eine Chardonnay aus Stuttgart.
30er.
Nee. Den hat Smudo mitgebracht. Ja,
das ist hier aus der Weinvilla unter Türkheim. Unter Türkheim, da kommt eigentlich Wurst durch den Mercedes. Und man sagt ja immer, württembergische Weine sind scheiße, was im Prinzip richtig ist. Aber die Jungs haben sich
mal... Was ist das, Chardonnay?
Das ist Chardonnay, genau. Ja. Und die haben sich...
ausnahmsweise mal erkannt, entschuldige.
Ja, wegen dem cremigen Abgang.
Ich weiß es nicht. Chardonnay ist einer der wenigen Weine, die ich erkenne.
Die haben sich ein paar Barrique-Fässer gekauft und machen einen anständigen Wein. Hat es mit Chardonnay nichts zu tun, die haben auch einen super Rotwein. Mhm. Die haben original einen Spätwein, also einen Pinot machen die. Das ist unglaublich. So,
Biolek.
Biolek hat eingeladen, sollte kochen. Und war ich mit Kochen gar keine Ahnung. Aber ich dachte, wenn ich da hingehe, dann mache ich was Schwäbisches, und zwar Bubespitzle. Bubespitzle ist eine Mehlnudel und die wird so gerollt mit der Hand, dass sie dann aussieht wie ein kleiner Penis. Wie ein junger Penis.
Also einseitig gerollt.
Nee, mit einer Hand. So, wenn man sich vorstellt, hast du die Hand so flach und dann hast du, so wie du sie rollst, dann ist ja quasi die Handwölbung ist in der Mitte ein bisschen höher und dadurch
kriegt Spätzle. Dann
außen am Rand. Ja,
Schupfnudeln. So eine Art Schupfnudel.
Schupfnudeln, ja. Bubespitzle, Schupfnudeln. Ich glaube, sogar das Gleiche. Ja, genau.
Okay.
Und ich habe den Redakteur gefragt, das ist auch eine sehr lustige Redaktion, habe ich gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich Bubespitzel mache, weil ich das einen lustigen Gag finde.
Ja.
So im Zuge des Coming-Aus, das fanden die Hammer und haben das gefeiert und fanden das super. Und wir haben dann als Süße gemacht mit Vanillesoße und so weiter. Und wir haben dann erstmal ganz grob, eine grobe Nudel, erstmal so eine Wurst gerollt. Und dann sagt Alfred selber, das ist schon, weil er selber nämlich aus Schwaben kommt, das ist das Herrliche dabei. Und das ist schon kein Spitz, das ist schon kein Spitzle, das ist schon Spitz, so als Scherz. Oder wenn als die Nudeln hochgekommen sind und die Bubespitzen hochgekommen sind im Wasser, meinte, oh, der Kommitzi. Hat immer schwäbische Scherze gemacht, fand es ein Hammer. Ein ganz großartiger Gastgeber mit einem riesen Humor und war absolut legendär. Wir sind am anschließend noch essen gegangen, alle also natürlich noch essen gegangen. Erst nachdem das ganze Team die Reste auf isst, ich nehme das kennst du selber vom Kochfernsehen. Und dann waren wir alle unterwegs und hat er mir erzählt, wie ihr Monty Python nach Deutschland gebracht hatte.
Stimmt.
Der war Unterhaltungschef beim Bayerischen Rundfunk und fand die halt immer super. Hat von denen halt gehört, kannte den Flying Circus und so, war in Deutschland völlig unbekannt. Und hat sie eingeladen. Da hatten sie so ein Budget, so offensichtlich noch im Fernsehen, da wurde einfach diese Truppe eingeladen, haben das ganze Wochenende gemacht und haben sich ausgetauscht und haben in München Sachen besucht. Unter anderem waren sie in Dachau und haben das KZ besucht. Diese Geschichte erzählen die Monty Python selber bei ihrem Talk, beim Aspen-Talk-Tapes, das ist eine Videoaufzeichnung von einem berühmten Interview von ihnen. Da erzählen sie, dass Alfred mit ihnen im Camp in Dachau war. Und dann kamen sie an, aber es war schon geschlossen. Das heißt, ich konnte leider nicht hin. Und dann hat einer der Monty Pythons aus dem Bus zu Alfred gesagt, tell him we are Jews, sag ihm, die Juden sind da. Und dann ist Alfred rein, haben es nochmal aufgemacht. Und dann haben sie sich so kaputt gelacht, dass sie es da nochmal extra aufgemacht. So, und das hatte mir Alfred erzählt. Und es wurde tatsächlich, es findet sich live auf Monty Python Tapes. Das ist also unfassbar. Der Gag ist quasi auf beiden Seiten angekommen. So viel auch zur kulturellen, historischen Relevanz von
Alfred. Ich meine, er ist ja kürzlich verstorben. Und es war ja wirklich so, er wird als der große Grand Seigneur, der Meister des Gespräches, der Meister des Ganzen. Meinst du, dass er zu den heutigen Zeiten mit der PC-Correctness in allen Ebenen, mit seinem, und er hat einen sehr scharfzüngigen und manchmal auch grenzwertigen Humor, und damit meine ich jetzt nicht gegen Randgruppen, sondern aber da waren einige Tonalitäten. Auch
ein Rheinländern, also klar.
Einige Tonalitäten drin, wo man heute so eher so, also als das Wort Knabenschwänze fiel, da wird, so, jetzt kommt das.
Das ist in der Sendung nicht gefallen, das ist ein Bubespitzel.
Naja, aber trotzdem, so dieses Ding. Dass der noch dieselbe Chance gehabt hätte, heute seine Brillanz an den Tag zu legen, oder wäre er schneller vom Fenster
gewesen? Wer weiß, keine Ahnung. Also, es ist, Nee, ich glaube, so eine gewisse Rotzigkeit kommt immer gut an. Und ich finde so, er hat eigentlich nicht irgendwie auf der Welle des Tabus, gesurft.
Es ist einfach nur, finde ich ja so faszinierend. Wir gucken immer so gerne auf die alten, vergangenen Zeiten der großen Unterhaltungsmenschen zurück. Und dann denke ich manchmal so, Ja, weil sie sich facettenreich darstellen konnten, weil sie nicht in einer Erwartungshaltung drin waren. Die hatten ihre kleinen Skandelchen, das hat aber nicht immer sofort die Karriere gekostet.
Ach so, du meinst, weil die Gesellschaft nicht auf jedes Wort gucken konnte und auch nicht geguckt hat, ob das politisch korrekt war.
Oder wenn sie es getan hat, dann ist es über den Marktplatz nicht hinausgegangen.
Ja, okay, so eine Skandalisierung kann schon mal ein bisschen aus Versehen passiert, im Blätterwald, im Shitstorm-Rausch sozusagen, aber so richtig was beenden tut es eigentlich nicht, weil im Kern, also so richtige Kacke haben wir doch eigentlich auch nicht erzählt, dass man sagt. Also nein, der Shitstorm ist ja auch eine Form von Promotion.
Ja, ich habe gerade so ein Ding, unseren letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, haben wir in Frankfurt anlässlich der Busche-Gala im Steigenberger aufgenommen. Und ich habe ein kurzes Interview gegeben, anlässlich der Gala, welchen Preis ich bekomme. Parallel wurde mir noch gesagt, dass Steffen Hensler auch einen Preis bekommt. Da habe ich spielerisch wutschnaufend die Veranstaltung verlassen, also für 10 Sekunden genau.
Und hast gesagt, der kann nicht
mal. Das ist unmöglich, der kann doch nicht sein. Und im Rahmen dessen habe ich auch erwähnt, dass ich, oder ich wurde angesprochen, dass ich abgenommen habe. Und dann hat er gefragt, wie viel? Dann habe ich gesagt, 10 Kilo ungefähr. Und dann hat er gesagt, wie hast du gemacht? Und dann war ja, erstmal habe ich 9 Tage lang nichts gegessen. Teekur, Fastenkur, Meierkur nennt man das. Also unter medizinischer Betreuung. Den Zusatz habe ich nicht erwähnt. Und dann habe ich natürlich aufgrund von Stoffwechselumstellung, aktiveren Schlafverhalten etc. weitere Kilos abgenommen, was sich insgesamt zu einer Summe von 10 Kilo bewogen hat. Ich kriege jetzt Zuschrift, also das Ding geht durch einen Blätterwald, mindestens hier in den Social Media. Wunderdiät Tim Melzer, 10 Kilo in 9 Tagen. Mediziner streiten sich, ob das eine Relevanz hat. Sie warnen mich, Herr Melzer, das hat erzeugt ein Jojo-Effekt. Wo ich sage, also alles Quatsch, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe 10 Kilo abgenommen.
Du hast berichtet.
Nix. Und jetzt habe ich auch Zuschriften bekommen von Leuten, die wollen teilnehmen an dieser Diät, weil sie sagen, wenn das wirklich funktioniert, dann machen wir das auch.
Geschäftsmodell. Wollte ich gerade sagen, mach doch ein Diener, so laminier das ein. Tim,
es ist nur falsch. Es ist nur falsch.
Bitte,
das mache ich. Bei Fasten sagt man ja, wer viel rumschleppt, nimmt auch viel ab in den ersten Wochen.
Ja, oder auch so diese Geschichte, als ich während der Corona-Krise war ich ja so ein bisschen, bin ich an der einen oder anderen Stelle mal aufgetreten.
Du hast
ja
bei Lanz geheult, sag's doch.
Wirtschaftlichen Misslage, in der wir, die uns bevorstand, habe ich die erwähnt und öffentlich gemacht, wie auch die Veranstaltungsbranche gelitten hat. Und parallel dazu lief eine Sendung von Kitchen Impossible und dort musste ich beim Hexer mit Kohle kochen, also mit Kohlepulver. Ich musste ein schwarzes Brot backen. Und in dieser Sendung sagt halt der Originalkoch, ja, da hat er zu wenig Kohle reingetan. Daraus macht die Bild eine Schlagzeile. Melzer geht die Kohle aus.
Bild ist aber schon manchmal echt gut.
Ja, aber wirklich, also Melzer geht die Kohle aus.
Von den Headlines haben alle Fälle.
Das wird so geil. Dann beschreiben die komplett korrekt den Ablauf, dass ich zu wenig Kohle reingetan habe. Jetzt ist, sag ich mal, der Fleißparameter, ich weiß nicht, wie man diese Abteilung da nennt, die dann irgendwas abschreiben, irgendwelche
Redakteure?
Wird ja nur noch zitiert.
Ja, so, das geht immer, ist immer so querverbinden. Ja. Egal, man, ja.
Und irgendwann wurde draus Melzer pleite. So wirklich, das konntest du sehen. Melzer geht die Kohle aus, Melzer kein Geld, Melzer das, Melzer pleite. Innerhalb von 2 Tagen. Und ich dachte so, wow, wie schwer ist das eigentlich heutzutage, sich von Fehlinterpretationen und Ähnlichem freizusprechen oder jetzt auch gerade bei diesen Pseudo-Diät Ding. Nochmal, ich habe keine 10 Kilo in 9 Tagen abgenommen. Ich habe 4,5 Kilo in 9 Tagen abgenommen. Ja, der größte Teil ist Wasser und der Rest ist eine leichte Ernährungsumstellung und ich glaube verbesserter Stoffwechsel gewesen. Also für alle Leute, die glauben, sie müssten das jetzt ausprobieren. Eine 10 Kilo in 9 Tagen Diät ist nicht drin, wenn du nicht, ich sag mal, ein Absaugegerät zur Hilfe nimmst.
Ja, ich habe gerade Intervallfasten gemacht und mache das immer noch.
Super.
Und das funktioniert super. Aber ich habe in den letzten 8 Wochen 6 Kilo weggenommen.
Echt? Ja, das ist ja auch realistisch.
Ja. aber nochmal kurz, was mich wirklich interessant ist, wenn wir jetzt über BioLeg da hingekommen sind, über Neuigkeiten, wie die so iterativ sich verändern.
Wort, was bedeutet das?
Das ist sich immer durch Wiederholungen und dann ändert sich das immer.
Iterativ.
Ja, es kommt aus der Programmiererei.
Stille Post. Eigentlich.
Eine Iteration ist doch eine Gleichung aus Mathematik oder ist doch eine, das, ich weiß nicht mehr, mit diesem komischen langen S von unten, von für eine Funktion. Eine Iteration ist dann, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls geht es darum,
dass etwas
mehrfach.
Ich meine, es wäre eine Verdopplung von der Silbe. Ganz einfach.
Iterativ ist die Wiederholung eines Prozesses und dann entstehen dabei immer Änderungen.
Wir haben ja Google.
So, okay. So zum Beispiel ist eine Iteration.
Ach so, also guck, das ist Iteration. Ja, tatsächlich. Aber guck mal, Iteration mathematisch.
Ja, okay.
Jedenfalls, also ich sag mal, die sich immer wieder verändern in der Inhalte, die original aus den Zitaten kommen und sie dann irgendwie Querverbindungen mit anderen Nachrichten. Und das ist so hart geworden, dass wo wir früher nonchalant als Fanta als Interviews gegeben haben, sind wir heute sehr genau und in der Regel lassen wir auch alles gegenlesen, speziell wenn du mit Agenturen zu tun hast, wie zum Beispiel mit der DPA. DPA, Deutsche Presseagentur, klingt so offiziell, das ist aber der schlimmste Verein von allen.
Oh, ich finde Spiegel Online noch gleichwertig.
Das sind natürlich auch ganz viele, weißt du, für ganz viele, die mal hier schreiben, und das ist ein großes Heer von Menschen, ganz viele junge, ambitionierte Leute, vielleicht nicht, da geht es mehr darum, dass die Meldung Lärm macht. Und dann kommt es vor, dass wenn wir da, das nehmen speziell mit der DPA, dass wir wirklich jeden Satz daraufhin untersuchen und freigeben, dass er quasi, wenn er aus dem Zusammenhang gerissen wird, nicht zu viel Damage macht. Das ist eigentlich scheiße. Aber klar, andererseits, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Journalisten, die sich die Zeit nehmen, das wirklich in einen Zusammenhang zu setzen. Und da ist man trotzdem nicht davor gefeit, dass aus einem schönen, ausgeklügelten, wundervollen Interview zwei Sätze rausgenommen werden, die irgendwie dann steil gehen. Die gute Nachricht ist aber auch, wenn man offensichtlich zu dem Personenkreis gehört, dessen Äußerungen derart durch die Decke gingen können, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Das bedeutet, du hast
eine Kundschaft. Manchmal für meine Mutter schwer zu ertragen, aber ja.
Schein selber, ja. Tim, drück doch mal die 8, dass wir Smudo hier begrüßen.
Achso, erstmal herzlich willkommen.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, also, das war jetzt ein schönes, langes Intro. Und für all diejenigen, die nicht wissen, wer Smudo ist, dass unser heutiger Gast überhaupt Zeit hat, bei uns vorbeizuschauen, ist fast schon ein kleines Wunder. Denn tatsächlich wäre Smudo, der ja eigentlich Rapper ist, beschäftigt genug. Und zwar mit der Bekämpfung einer Pandemie. Also im weitesten Sinne. Denn nach MFG startet der gebürtige Offenbecher 22 Jahre später mit APP auf einer ganz neuen Ebene durch und wurde, Achtung, Mitentwickler einer Applikation zur Datenbereitstellung für eine Kontaktpersonennachverfolgung und für die Risikokontaktbenachrichtigung im Rahmen einer Pandemie. Kurz, Tim, die Luca-App, richtig. So, richtig fair wäre es freilich nicht, Michael Bernd Schmidt, so sein eigentlicher Name, nun aus Entwickeln von Apps zu reduzieren. Schon gar nicht, weil sich nicht jeder mit dieser neuen Art von darstellender Kunst aus dem Hause Smudo identifizieren möchte. Wie dem auch sei, am Ende des Tages ist Smudo ja auch kein Apper, sondern immer noch Rapper. Und zwar einer, der sehr erfolgreich seit über 30 Jahren im Showgeschäft unterwegs ist. Er ist der da, der auf der Bühne steht oder der da, der als DJ auflegt oder der da mit der Fluglizenz dran und auch der heute endlich zu uns kommen kann.
Oh, das ist so süß.
Worauf wir hinaus wollen. Smudo von den Fantastischen ist ein 4000-Sasser. Er kann Musik, er kann Autorennen, er kann Flugzeuge fliegen, er kann App und, das gilt es heute herauszufinden, er kann doch sicher auch kulinarisch mehr als nur ein möchtegern französisches Eiergericht für seine Buddies auf Tour. Vielleicht ja irgendwas mit Maultaschen oder Maulstopfen, wir werden es sehen. Wie auch immer, was auch immer, finden wir es raus, denn, Achtung, heute ist wieder einer von den tollen Tagen, die wir gut ertragen und uns ständig selber fragen, warum uns all diese Gefühle tragen, nach denen wir uns wandten. Naja, überlassen wir das lieber dem, der es kann und sagen, das, wo uns wirklich keiner was vormachen kann. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, schön, dass du da bist, Smudo.
Dankeschön, vielen Dank. Hoch die Tassen.
Hoch die Tassen.
Und cheers.
Als allererstes Mal, nicht allererstes Mal, aber zuallererst einmal, eine kleine Entschuldigung.
Mhm.
Wir haben uns vor wenigen Wochen getroffen im Rahmen einer Aufzeichnung und
jetzt entschuldige aber nicht, dass ihr so beschäftigt
wart. Nee, wie ging's dir dabei?
Weil ich fand's gut.
Du fandst
ich habe das Ergebnis nicht gesehen. Okay. Jetzt also nicht, wie es wirkt, aber ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe mich gefreut den ganzen Tag, dass ich euch beide Kreuzköpfe da arbeiten.
Ihr redet von
Melzer gegen Hensler oder Melzer Hensler liefern ab.
Ja. Und vor allem, weil ihr richtig gearbeitet habt. Ich sehe euch ja immer nur mal, komm, ich setze mich mal an den Tisch oder Hallo sagen oder so. Oder wenn dann mal auf Konzert oder so. Aber ich sehe euch nie bei eurer tatsächlichen Arbeit. Das fand ich ganz interessant.
Es ist ein Format, das wir gemacht haben, um der ewigen Spannvergleich, Mentalität von Hensler und mir irgendwie mal gerecht zu werden. Das heißt, wir haben einen Lieferservice gegründet und müssen anhand von Hinweisen, die wir auf unterschiedlichen Ebenen serviert bekommen, oder Gerichte entwickeln und dann selber auch ausliefern. Jetzt hatten wir die Idee, das ist doch auch nett, wenn wir in diesem Lieferservice auch den einen oder anderen Gast noch begrüßen dürfen und haben unsere Telefonlisten in Anführungszeichen geplündert und haben Menschen gebeten, kommt doch mal vorbei und bestellt was, wir kochen euch was und dann geht ihr wieder. Vielleicht plaudern wir auch noch ein bisschen. So ein bisschen, ich sag mal, so wie Inas Nacht, nur mit
Essen.
Nur mit Essen auf eine Art. Weil Ina war auch dabei und waren viele tolle Leute dabei.
Ist das schon alles ausgestrahlt
worden? Die eine Folge ist schon ausgestrahlt worden, wo Smudo auch zu Gast war. Ich sag mal so, die Rechnung ist irgendwie nicht aufgegangen. Also ja, Smudo war zu Gast, ja, wir haben einen Lieferservice gehalten. Nein, wir hatten keinerlei Form von Kommunikation, weil Steffen und ich im Rausch waren und einfach nur nicht loslassen konnten, weil der andere was gemacht hat, hat der nächste was gemacht und wir sind mit den Gästen relativ ruppig umgegangen und im Nachhinein haben wir alle gedacht, warum waren die eigentlich da? Warum hatten wir eigentlich diese Idee, wenn wir denen nicht ansatzweise sowas wie Aufmerksamkeit schenken, Gastfreundschaft schenken oder auch die Bereitschaft schenken, dass wir uns darüber freuen, dass sie da sind. Wir haben uns gefreut.
Das habe ich gesehen. Ich habe das gespürt.
Wirklich. Aber wir haben danach ignoriert, respektive wir waren so, du musst dir das vorstellen, wir sind 100-Meter-Läufer gewesen im Rennen. Und Smudo steht an der Seitenlinie und wir haben versucht, ein Gespräch mit ihm zu führen während dieses Rennens.
Ja, okay, also was, wenn man jetzt, also ich habe das Ergebnis nicht gesehen, ja, aber
war nett, war super charming.
Also was vor Ort ein Ding ist, wo man vielleicht sagen könnte, okay, was kann man, es ist ja ein neues Konzept, man probiert was aus und dann muss man auch gucken, was kann man verbessern oder sowas. Was ich jetzt fand, ist, dass der Abstand da, wo ich sitze und zu euch in die Küche, ist sozusagen alleine von der Distanz so weit weg, dass wenn ihr da rumkocht, man kriegt kaum was mit, man kann sich also rein physisch nicht so richtig unterhalten, ob man dann sich das klassisch, aber das ist dann sicher auch etwas, das würde ich vielleicht erstmal auch mal ablehnen, weil es dann so klassisch wäre, ja, dann macht er irgendwie mit oder so, der Promi, und dann muss man den anleiten. Ja. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch interessant, euch so unter Strom zu sehen und dann eben deshalb, genau deshalb, nicht ganz in der Lage sein, dem zu folgen, was für einen Gast insofern herausfordernd ist, als dass der anfangen muss, irgendwas aufzugreifen und zu nehmen. Na ja gut, ich habe das Essen gegessen, ich habe ein Bier getrunken, ich habe noch ein Bier getrunken, ich habe einen Flipper gespielt. Aber also grundsätzlich finde ich die gut. Ich muss mir das Ergebnis mal angucken, um da vielleicht was Konstruktives
bei mir war haben. Wichtig, von wegen, dass du verstehst, das war keine Absicht und keine Arroganz.
Aber kriegst du noch so viel Empathie in dem Moment tatsächlich hin, dass du so aus dem Augenwinkel siehst, scheiße, ich müsste mich
als Gastgeber
kümmern. Was denkt der jetzt wohl von mir?
Komplett.
Was hast du denn gedacht, als du jetzt eben reinkam? Was ist jetzt scheiße? Vielleicht ist er jetzt sauer von damals?
Das Erste, was ich geschrieben habe, war Entschuldigung.
Weißt du, was wir machen? Guck mal.
Ich bin ja auch manchmal zu Gast. Manchmal komme ich auch aus einer Sendung oder aus einem Momentum raus und denke so, warum war ich jetzt hier? So, und manchmal
das weiß Gefühl kenne ich auch. Warum habe ich jetzt den ganzen Tag hier vertändelt?
Ja, warum habe ich da nicht einfach was anderes gemacht? So, weil ich das ja nicht verstehe. Manchmal weiß ich noch, hey, das hilft gerade, das unterstützt. Deshalb nehmen wir diese Unterstützung dankend an. Wir sind nur nicht der Gastgeberrolle gerecht worden. Was ich sehr charmant fand, du hast das sehr gut abgeschnitten. Du hast ein wenig unsere Arbeitsordnung in Frage gestellt.
Ja,
in dem Abschlussinterview. Und es gab ein es gibt ja nochmal so ein O-Ton-Interview, was aus der Nichtbeziehung irgendwie herausgezogen wird. Ist
Arbeitsordnung, Sauberkeit am Arbeitsplatz?
Ja.
Oder?
Ja. Und dann hat Smudo das sehr trocken formuliert und sagte, wovon ich ein bisschen überrascht war, war die Arbeitsordnung. Also die Arbeitsordnung oder die Sauberkeit.
Ich weiß, ja, also.
Und dann gibt es einen Schwenk durch diese Küche und ich dachte, lädt mich am Arsch, das können wir nicht zeigen. Wirklich ein Schlachtfeld, fern von Gut und Böse, was aber dann wiederum die eigentliche Energie auch ganz gut zum Ausdruck
ist. Das ist ja auch die Fallhöhe. Was, du hast mir jetzt hier, fünf oder neun Gänge kochen da.
Wir müssen gar nichts. Wir müssen nur einen Gang kochen.
Aber ihr hattet irgendeine krasse Mission. Der erste Spruch kam, wir haben ein Buffet. So, das war als allererstes, war die große Entschuldigung war, wir haben ein Buffet. Ja, ja. Wir sind im Stress. Entschuldigung. Ja. So, das war so das Erste. Und deswegen hat das ja quasi in die Geschichte gepasst. Auf,
Tim. Also, da wollte ich mal Entschuldigung
vergeben. Sagen. Und es war überhaupt nicht schlimm und alles. Ich möchte dich jetzt hier zu einem Kräuterlikör einladen. Ein Unterberg. Das ist etwas, was mit der Band immer trinken übrigens. Das ist traditionell. Das habe ich mitgebracht. Ja, man trinkt es, also wir trinken es meistens so vor der Show, als Spaß, wir knistern ihn auf.
Du hast doch so einen schönen Namen dazu genannt, wie ihr das nennt, wenn ihr es vor der Show trinkt. Hattest du nicht eben irgendwas?
Nee. Achso, also wir trinken es, nee, hat es ein...
Flughöhe? Nee, was hast du gesagt?
Ach so. Wir sagen, das hat jetzt nichts damit zu tun eigentlich. Wir vor der Show halten wir
immer sowas wie Zicke, Zacke, Hühner,
die Faust an die Stirn. Wir sitzen am Stehen am Kreis und sagen, wir waren Freundschaft. Und das ist übrigens auch ein Monty Python Zitat. Das ist die jüdische Befreiungsfront. Die treffen sich auch mal, haben als Geheimzeichen immer die Faust am Kopf. Ein Comedy-Film aus den 70ern für all die jüngeren Leute. So, und Unterberg ist ein klassischer Kräuterlikör, kommt aus dem Sauerland. Mhm. Wir haben schon der Emil Unterberg, der Besitzer, der Familienchef, der hat sich schon gefreut, dass wir es immer trinken. Und man pfeift den an, so. Dann trinkt man ihn aus.
Mm. Die macht sich jetzt schon wieder hier Soundfiles zum Einschlafen.
Oh mein Gott, das schmeckt. Boah, man kriegt dann so, also ich kriege Gänsehaut und
ich mag ja.
Steife Brustwarzen.
Ich mag, das stimmt. Die kriegst du wirklich.
Und dann abpfeifen. Und dann turnt das. Und das ist so ein klassischer, es ist manchmal sagen wir, oh, man kann es nicht trinken, aber es ist so ein bisschen so ein Männerding.
Rituale, wenn ihr die nach 30 Jahren, wie lange seid ihr jetzt? 30 Jahre hatte
ich. Jetzt sind es 33, wobei 33. Wegen Corona, wir wollten 30 Jahre Fanta 4 live feiern, wurde verschoben, jetzt heißt unsere Tour für immer 30 Jahre live. Scheißegal wann, so. Wie lang.
Früher hattet ihr den Humor Monty Python, das ist so, ich war immer früher ganz allergisch, wenn Leute so Zitate aus Filmen gebracht war haben.
So intellektuell? Schule.
Nee, weil ich dann immer dachte, so ja, habe ich jetzt ja gehört und das Zitat nochmal, so, ja, ist ja gut jetzt, so dieses Monty Python, Ritter, ist das Ritter der Kokosnuss, ist Monty Python? Ja,
das ist auch Monty Python,
genau.
Den Typ, hier, aber Arme, okay, wenn du das nochmal machst, trinke ich dir ins Kreuz.
Ja, oder so. Okay, unentschieden.
Weißt ja, du, so die so, genau, ja, so Laschet-mäßig.
Was man über ihn sagen muss, was ein Phänomen in der deutschen Politik scheinbar ist, dass der Unterlegene einfach realitätsfremd ist. Schröder damals auch. Weißt du noch,
wo ihr das gedacht habt? Ja, Schröder nicht.
Auch ich.
Da kann man sich vielleicht noch rausreden, er hatte einen Tee gehabt. Okay, das kann natürlich sein. Lasche das.
Das war, wo er Bier getrunken, ne? Wer weiß, was ist, wenn
er. Aber so eine Zitatenbildung. Also, ist das denn, also, wie ich oder so eine Tradition vom Auftritt. Wann wird die irgendwann nervig? Also ich hab ja kurz getourt und bei mir war es der Alkoholgehalt, der irgendwann gesagt hat, okay, ich muss aufhören mit dem Jägermeister vor der Tour. Sonst kriege ich den ganzen Abend nicht mehr hin als solch. Aber gibt es da, wo ihr sagt, können wir mal was Neues machen?
Ja und nein. Also es ist eigentlich eher ein Kampf gegen die es ist andersrum. Ich finde Tradition gut, weil wir sind auf Tour, wir sind jeden Abend woanders, aber in den Nightliner-Betten und in den Backstage-Räumen, in diesen ganzen Arenen, das sieht alles gleich aus. Wir haben die gleiche Bühne mitgebracht. Dann vergisst du schon mal, wo du eigentlich gerade bist. Frankfurt, Berlin, Hamburg, keine Ahnung, die Arenen sehen alle von innen gleich aus. Dann steht auf unseren Zettel, wo die Setlist drauf ist, wo die Setlist drauf steht, steht oben drüber immer auch der Ort, hängt überall Backstage rum, dass man es immer wieder gewahr hat.
Hallo Berlin und kein Kölner lacht.
Gibt's ganz viele Sachen, die aus unserer ersten Zeit, wo wir selber noch mit den Mietautos gefahren sind, von Show zu Show noch aufgebaut haben. Da kam ja schon mal vor, dass wir in Berlin stehen und sagen, hallo Hamburg, weil wir gerade rübergefahren sind. Aber dann ist das schön in dieser merkwürdigen Zwischenwelt, in der das alles stattfindet, von der Wahrnehmung her, ist es schön, wenn wir quasi mit unserer Band, also die Aufgabe ist ja, sich den ganzen Tag so hinzukriegen, dass man am Abend mit wirklich ehrlicher, guter Laune jetzt 2 Stunden Vollgas geben kann. Das ist sozusagen die Aufgabe des Unterhalters. Dazu gehört eben auch manchmal eine Arroganz, sage ich jetzt mal, nein, ich habe jetzt keinen Bock, ich brauche meine Ruhe oder so. Eine gewisse Form von Professionalität, dass man alles auf den Abend setzt. Und wenn dann der passiert, ist es einfach ganz schön, wenn wir uns als Band treffen, unsere 5 Musiker, die uns auf der Bühne sind, wir alle schwören uns an, Leute, heute Abend wird ein toller Tag, gestern war toll, morgen wird toll, aber heute, das ist der Moment. Wir schwören uns Freundschaft, wir trinken einen Unterberg und dann gehen wir gemeinsam raus. Das ist schon vom Ritual her ganz wichtig für das Kickoff-Event, für das wir das gemeinsam machen.
Was muss das Publikum machen, dass du denkst, ihr Wichser? Weil wirklich, das ist so. Fußball vergleiche ich ähnlich, ne? Also ich habe auch die Doku geguckt oder generell liebe ich Live-Dokumentationen über Live-Konzerte, weil dieses Bild von hinten, die Scheinwerfer, diese graue, nebulöse, zwar akustisch wahrnehmbare Masse, noch keine Dinger, dann dieser Aufgang zur Bühne, die Handtücher, dieses Einrufen genau. Alleine da hier, und manchmal ist es dunkel beleuchtet und dann siehst du nur, wie jemand die Taschen da beleuchtet, damit der Künstler nicht auf die Fresse fällt und die Leute rasten schon aus.
Yeah.
Und manchmal gibt es eben dieses Pompöse, das Ding fällt runter. Oh ja, ich feiere das total. Ähnlich wie der Fußballer in diesem Gang.
Ja.
Da wird ja, warst du mal im Fußballstadion, bist mal den Spielergang gegangen?
Mhm.
Es ist alles großzügig, nur der Spielergang.
Ja,
der schön schmal.
Und die Gladiatoren, die in die Zirkuslage
laufen. Und dann genau sich das und du kommst das. Und jeder, das
frische grüne Gras gemäht, gerade der, eben, es riecht nach dem Gras.
Der da nicht läuft, bis er Blut spuckt. Ja. Der nicht reitet. Das sind 60.000 Leute, weil du in kurzen Hosen gegen einen Lederball trittst. Benimm dich, reiß dich zusammen. Das ist ein Geschenk. Und ich finde das ähnlich bei Live. Ist das ja auch ein Geschenk. Da stehen zwar Leute, oder da sind Leute. Und als ich getourt bin, ich habe nicht viel gemacht, aber ich habe habe eine Tour mit 35 Auftritten gemacht von 3.000 bis 6.000 Leuten in der Halle und mich hat das fertig gemacht. Diese emotionale Hoch und Runter, dieses erleben dürfen, das hat mich richtig kaputt gemacht.
Das ist tatsächlich so, was Anstrengendes. Wow, das ist etwas, was wirklich schwierig, wenn man das selbst nicht erlebt, schwer ist zu erklären. Keine Ahnung, wenn ich
der Familie nach Hause komme und sage, boah, ich bin so kaputt. Ja. Und wieso ist das nur 2 Stunden Sport am Abend? Sag ich, ja, im Prinzip ja, aber tatsächlich ist es auch eine emotionale Leistung. Also das will ich jetzt gar nicht so romantisieren oder so, ach, es ist so, aber was einfach wahr ist, weil es ist was sehr archaisches. Wir sind alle Menschen, wir sind soziale Wesen. Wir für uns sind das Signale, weißt du, wenn ganz viele Leute schreien oder brüllen, wenn auf der Straße eine Demonstration ist und die rufen alle, keine Ahnung, Merkel muss weg, Merkel muss irgendwas, das ist auf jeden Fall eine Wirkung. Und es wirkt auch, wenn ganz viele Leute gleichzeitig was machen, ob sie zum Beat springen oder so oder alle applaudieren. Das ist etwas, was uns emotional mitnimmt. Und als Entertainer, und das hast du ja auch erlebt, 35 Shows, wie lange habt ihr am Stück gemacht und wie viele freie Tage waren das immer? Habt ihr alle 4 Tage oder 5 Tage einen freien Tag gehabt?
Ja.
Wir machen es mittlerweile so, dass wir machen 4, 5 Tage und dann einen Tag und manchmal 2 Tage frei, weil es ermüdet sehr. Und aber als Entertainer sozusagen dealst du damit, gehst damit um und weißt nach einer Weile auch, kriegst du so ein Gefühl dafür, was jetzt eine Wirkung hat auf die Leute und was nicht und was stört und was nicht. Und trotzdem ist es aber eine anstrengende emotionale Arbeit, die wirklich auch tatsächlich ermüdet.
Warst du mal auf dem Fanta 4-Konzert?
Ich? Ja, klar.
Also wirklich
nicht nur einmal.
Unfassbare Energie. Und das ist ja grundsätzlich überall im Musikgenre hinweg. Ich finde, Live-Performer sind Live-Performer und da gibt es wenig. Es gibt viele, aber es gibt so Dinge, die muss man erlebt haben. Die muss man wirklich erlebt haben. Deichkind gehört für mich definitiv dazu.
Absolut.
Gehört für mich dazu,
absolut.
Ob du die Musik magst oder nicht.
Das sind die Könige der selbstgebauten Props auf der Bühne.
Oder?
Die haben die geilste Idee, ist ihr Zugabenfloß.
Ich finde das Fass am geilsten.
Das meine ich, das Fass.
Nee, Floß machen sie auch.
Paddelboot, jedes Klischee wird bei denen gewichst.
Ventilator und Federn.
Ja, und du kannst von der Musik halten, was du willst. Da geht's nicht um. Es ist die Energie, die dort im Raum ist.
Und 25 Years bei Fantas war auch eine unsagbare
Mörder-Tour.
Vielen Dank. Aber das ist das, was finde ich, was Live-Musik ausmacht. Also
oder was eine Live-Band ausmacht vor allem.
Ja, oder auch das Erlebnis. Also das ist im Allgemeinen eine große Sache und die wirklich viele Leute mitreißt. Es wird viel davon gesprochen, wurde auch in den letzten 20 Jahren der Niedergang des fossilen Tonträgers. Was passiert mit Streaming, Spotify, verdienen die Künstler noch irgendwas? Aber was wirklich einfach nicht zu ändern und anders zu machen ist live. Das ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis. Natürlich kann man sagen, hey, warum sind die Tickets so teuer? 2 Gründe. Erstens, die Leute zahlen es. Also, warum sind amerikanische Turnschuhe so teuer? Weil sie auch, wo sie aus China kommen.
Viel zu teuer.
Sie werden bezahlt, weil die Leute bezahlen es. Und das ist ein Ereignis. Das ist ein was Besonderes. Das möchte man gerne machen. Das Verrückte ist, dass unter Corona aktuell dieses ganze Geschäftsmodell sozusagen so schwer ins Wanken gekommen ist und sich komplett neu sortiert. Wir leben quasi historisch in einem komplett neuen Zeitalter. Wir haben es jetzt erlebt, dass dieses Jahr jetzt kürzlich erst in der Nähe von Stuttgart, unserer Heimat, in Waibling 3 Konzerte gemacht haben. Da war auch noch, als wir sie geplant hatten, völlig unklar, wie viele Leute können kommen. Es waren dann 2.000 am Tag, statt sonst an einer Show zwischen 10.000 und 20.000. 3-Tage-Show, 2.000 Leute. Wobei die nach aktuellen Hygienebedingungen dort in Baden-Württemberg alle ohne Abstand, aber mit Maske, 3G. Das war ein super Gefühl. 2000 Leute von der Bühne, das rockt echt. Das war geil. Und wir haben wieder gespürt, was wir für einen tollen Job haben, was es für ein super Ding ist. Es war vor Corona schon so, dass wir das, immer auf Tour die ganze Zeit. Aktuelles Album, 30 Jahre Tourplan, ist schon so eine leichte Routiniertheit und ein bisschen eine vornehme Langeweile einsetzt. Super, wieder das kleine Ding und so. Und dann ist es weg anderthalb Jahre und dann merken wir, wie sehr wir das brauchen und wie sehr wir das auch sind. Also da hat uns die Corona-Pause Leben eingeflößt. Und dann aber auch festzustellen, dass viele Leute deshalb nicht kommen wollen auf künftige Konzerte, weil sie unsicher sind über die Verhältnisse, weil sie nicht wissen, ob sie sich anstecken oder nicht. Es gibt eine große Zögerlichkeit auch bei den Leuten, die Tickets kaufen. Und deshalb ist es total schwierig in der Branche, Konzerte zu planen, auch für nächstes Jahr, weil man sich nicht wirklich sicher ist, ob man die 10.000, 12.000, die man an dem Tag bräuchte, um das zu finanzieren, überhaupt reinkriegt. Und das ist etwas, was ich so noch nicht gekannt habe. Dass so Kollegen aus der Branche am Telefon Ende des Sommers so einen reell deprimierten Eindruck machen, weil sie wirklich nicht wissen, ob das jetzt, was ihre Branche, die das jetzt 20 Jahre lang so gut ging, jetzt sich komplett dreht.
Aber würdest du sagen, das ist etwas, auf das du nach über 30 Jahren getrost hättest verzichten können? Oder ist das vielleicht nochmal was Revitalisierendes, nämlich mal eine komplett neue Farbe, die ihr so noch nie erlebt habt? Und in irgendeiner Form ist ja ein Ende in Sicht. Also jetzt passieren ja neue Dinge, die ihr so auch noch nie erlebt habt.
Also beides. Natürlich, festzustellen, wie schön das ist, eine große Freude mit meiner Band zu haben und so. Hinzu kommt noch, dass wir jetzt im Zuge von Corona auch eine Menge
Menschen, Freunde verloren haben. Unser Mischer Klaus, der uns die unseren ersten Alben gemacht und uns immer als Live-Mixer begleitet hat, ist gestorben, zum Beispiel.
An Corona?
Nee, nein, weder noch. Ich dann noch ganz klassisch am Lungenkrebs. Das war als Dauerraucher.
Entschuldigung.
Nein, aber das ist, nein, natürlich,
Micha
klar.
Michael,
aber Sodo ist immer schon mein Spitzname in der Schule gewesen. Wenn mich Michael nennt, dann denke ich mal, ja klar, super. So, wo war ich denn geblieben? Ja, genau. Also auch solche Sachen zum Beispiel. Und ein guter Freund von mir ist auch verstorben kürzlich. Und da dachte ich auch, hey, ich bin erst 53. Das ist ein geiler Job. Ich muss mal aufhören, mich so einzumachen mit dem. Und das war vor Corona nicht gewesen. Also es hat uns sehr viel Sinn gegeben und es fühlt sich sehr gut an. Auf der anderen Seite, na klar kann ich verzichten. Wer kann nicht verzichten auf Corona? Total scheiße. Aber es wäre, man, das Leben ist, wie es ist. Und es ist so, dass ich wirklich sehr, sehr viel Glück habe, weil es mir im Kern gut geht und der Band auch. Und wir die 2 Jahre Winterschlaf auch hinkriegen.
Eine ganz doofe Frage. Warum hört ihr nicht auf?
Gute Frage. Das die Frage wurde mal dem Björn, dem Schiffmeister von Fettes Brot, mal gestellt. Und der hat gesagt, weil ich sonst nicht weiß, was ich machen sollte. Und ich merke gute immer Antwort. Mehr, ich merke immer sehr mehr, dass die Antwort auf
mich ist.
Ja, ich wüsste wirklich, also ich mache viele Sachen. Ich bin viel interessiert, aber im Kern bin ich auch ein fauler Strick eigentlich. Wenn wir vorhin vom Kochen gesprochen haben, was du erzählt hast mit den feinen Zutaten, dann ich bin nämlich auch total fauler Kocher. Ich habe keinen Bock auf den ganzen Killefit. Aber ich weiß, wenn die 3, 4 Zutaten stimmen, dann ist ein Rührei der Hammer, wenn es stimmt. Und das ist das.
So,
das
wenn das Salz stimmt.
Ich arbeite in der Unterhaltungsbranche. Also mir geht es darum, möglichst effektiv viel Unterhaltung zu produzieren.
Also ich kann sagen, warum ich nicht aufhöre, weil alles, was ich mache, ist eine halbe Stunde später weg und morgens braun in der Schüssel. Das heißt, ich habe immer wieder eine neue Motivation durchzustarten. Also es ist weg.
Ja. Ich denke, das beim Kochen denke ich das manchmal auch. Das Verrückte ist, Kochen war in den 80ern und 70ern, also das Showkochen nenne ich es jetzt mal, Unterhaltungskochen vor Publikum. Ja, ja. Das gab es so in dieser Form noch nicht.
Welten.
Ja genau, das beide Welten, aber das gab es so vorher nicht. Und das ist so interessant, das ging glaube ich in den 90ern richtig los, dass das so richtig Drive-Aufnahmen, die Kochshows und all das. Und das Tolle am Kochen ist, jeder macht das. Und es begleitet einen die ganze Zeit. Und ich habe 20 Monate lang im Altenheim gearbeitet zum Beispiel. Also man sagt ja immer, Kochen, Essen ist das Sex des Alters, aber es ist wahr. Es hat halt mit Gefühl zu tun, mit Leidenschaft aber auch das Essen, der ganze Vorgang, mit Gesellschaft, mit meinen Mitmenschen, als soziales Wesen ist Essen, das gemeinsame Essen ist einfach das Ding. Und kannst du nicht mit der ganzen Familie auf den Tisch vögeln. Also ich meine, weißt du, Essen ist sozusagen die zweite Variante des Geilen.
Das ist übrigens einer für mich, wenn ich da einmal ins Wort falle, ich weiß, ich sollte es nicht mehr so oft machen, ein Hörerwunsch Nummer 1. Aber im Altersheim
auf den Tisch vögeln.
Nee, aber du siehst Menschen alleine am Tisch sitzen und essen, anstatt daraus eine Tafel zu machen mit den Pflegern, es ist die Ersatzfamilie, es ist der andere Moment.
Ja, und dann vor allem die ganze kulturelle Landschaft, die dahinter ist. Wo komme ich her?
Ja.
Wie wird die Salatsoße wird sahnig und mit Zucker gemacht in Westfalen, aber die Salatsoße wird mit Essig und Öl gemacht, eher italienisch im Süden. Das sind alles Sachen, da reden die alten Leute drüber. Mhm. Das ist das, was uns beschäftigt. Ich hatte mal so einen 12 Wochen Kreativkünstler-Workshop gemacht nach so einem Buch, das heißt Der Weg des Künstlers. Findet sich in der Esoterik-Abteilung. Ganz schlimm, aber das Buch ist
das
super.
Das hast du geschrieben?
Nein, das habe ich gelesen und durchgeführt.
Wie alt warst du?
Krasser Typ. 32, keine Ahnung. Und da gibt es so, weil es darum geht, wie kriege ich Ideen, wie geht denn das? Und in der Routine ist das schwierig, aber wie schaffe ich es, was Kreatives zu schaffen, ist ja Vorhandenes zu nehmen und neu zu kombinieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist die Welt aber so, dass es eigentlich jede Kombination schon gab. Mhm. Kann man also sagen. Mhm. Aber Inspiration oder auch Sampling im Hip-Hop, Inspiration ist auch, ich nehme was bereits vorhanden ist und gebe ihn einem Twist und mache es neu. Und wie geht das? Und in der Kreativtheorie sagt man, in einer von vielen Kreativtheorien, übrigens in den USA gibt es da so viel Literatur dazu, weil es einfach eine Professionalität gibt zum Thema Kreativität, die in Europa so nicht bekannt ist. Und das ist auch ein amerikanisches Buch, was übersetzt wurde. Und da geht es darum, alles, was ich so lerne als Kind und als junger Mensch, als junger Erwachsener noch, ist so viel neue Information pro Zeit. Also zum ersten Mal küssen, zum ersten Mal, keine Ahnung, zum ersten Mal Auto fahren, Kaffee trinken. Das sind alles ganz eng pro Zeit Informationen, die alles in meinen kreativen Brunnen den auffüllt. Dann werde ich älter und alles wird routinierter. Und dann schöpft man aber als kreativ Arbeitender immer noch aus diesen Ersterfahrungen. Und es gilt, diesen Brunnen immer wieder zu füllen mit neuen Ersterfahrungen. Also mal, hey, Bungee springen oder 6 Wochen lang auf dem Segelboot oder keine Ahnung. Die Droge habe ich noch nicht probiert. Keine Ahnung. Neue Ersterfahrungen schaffen. Und dieses Buch hat 12 Übungen, die Ersterfahrungen schaffen. Eine ist eine Woche lang nichts lesen. Total schwer.
Gar nichts.
Gar nichts
lesen. Keine WhatsApp lesen.
Keine Zeit und kein WhatsApp. Jetzt noch extremer, das Buch ist vor WhatsApp erschienen. Also ich habe mich dabei ertappt nach 3 Tagen.
Keine Straßenschilder.
Also das ist auf jeden Fall sehr anregend, darauf zu achten. Aber ja. ich stehe, nach 4 Tagen nichts lesen, stehe ich in der Küche, hole die Cornflakes-Packung raus und merke, wie ich versonnen die Vitaminangaben lese da hinten drauf. Oh, das darf ich ja gar nicht machen. Und schloss so weg. So als Beispiel. Du merkst, dass es wie so eine Sucht ist, da fehlt jetzt die Substanz fehlt. Und eine andere Aufgabe war, dass man das Essen, was die Mama gekocht hat, exakt versucht nachzukochen. Schinkennudeln von Mama. Das ist so eine typische 70er Jahre, weißt du, viel Kohlenhydrate und so halb Fertigfutter. Und dann waren halt die Schinkennudeln und die Eier.
Oder wie man sie nennt, die schwäbischen Carbonara.
Meine Mutter kommt noch nicht mal aus Schwaben, das war das noch so. Also angepolnischt, also angepolski, Kaffeepolski, ne? Filterkaffee, heißes Wasser drüber stehen lassen und dann einfach runter damit. Und das schmeckt aber so nach Kaffee. So, und diese Schinkennudeln sind also diese Bandnudeln und dann werden die mit ein bisschen Ei und Sahne und Kochschinken als Auflauf, so aufgestockt im Ofen.
Ohne Schmierkäse? Mhm.
Nee, nicht Schmierkäse, finde ich so derbe, es ist ein Apfelmus drüber. Oh, das schmeckt hammer. Und das koche ich mir. War ein paar Monate mit meiner damaligen Freundin in der Karibik und koche mir das und sitze dann da in der Unterhose total
verschwitzt. In der Karibik hast du
die Schinkennudeln mit Apfelmus. Moskitos und esse Schinkennudeln mit Apfelmus von Mama. Und das macht pink und du erinnerst dich an deine Kindheit. So lebendig, ist unglaublich, weil gerade Geschmack sowas krasses ist das zum Beispiel. Und dann den Kindern meinen Kindern das Essen beibringen.
Und?
Wie ich es kenne,
von der
Schinkennudeln kommt gar nicht an.
Ja, mein Problem.
Öfschisel geht so.
Hühnerfrikassee.
Aber ich mache zum Beispiel Pfannkuchen, außer wie Mama, mache ich eigentlich gar nichts rein. Kein Ei, ich mache nur Mehl und Milch. Und ganz bisschen Salz. Also total plain und dünn. Und dann mache ich total 70er auch, Zitronenkonzentrat und Zucker. Nix weiter. Das noch drüber und Zimtzuckerrolli. Und die Kinder lieben das. Alle 3 Kinder im Kindergarten, wenn es Pfannkuchen gibt. Wo ist die Zitronensauce? Wo ist die Zitronensauce? Ich esse das nicht so. Und so, das sind so Sachen. Das ist das, was eben Essen auch macht.
Weißt du redest so wahnsinnig viel und so wahnsinnig Spannendes. Ich habe so viele Fragen hier parallel aufgeschrieben. Warum, wie gesagt, hört ihr nicht auf? Ist einfach nur die Frage. Was ich bewundere, ich war nämlich gestern in einer Quiz-Sendung und ihr wart Bestandteil einer Frage, wer die erste Hip-Hop-Rap-Schallplatte in den deutschen Charts hatte. Da wart ihr als Antwortoption, ihr wart es nicht. Weißt du, wer es war?
In deutschsprachig? Manfred Sechsauer und Thomas Gottschalk und Frank Laufenberg haben Rappers Delight.
Stimmt, seitdem finde ich Rap
Thomas cool. Gottschalk?
Das ist exakt die Antwort.
Das ist natürlich...
Wird ausgestrahlt, ich sag mal, ich verrate jetzt nicht zu viel. Das ist eine Frage für ein sehr spannendes... Wir haben es falsch beantwortet.
Gottschalk ist bis heute stolz darauf.
Ich finde, das darf der nicht sein.
Doch,
nein.
Ist der Gott. Guck mal,
dafür wurdest du von Dieter Thomas Heck entdeckt. Das ist auch schön, oder?
Nein, das darf, also das war so, oh nee, keine schöne Antwort.
Das war
Frank Laufenberg, das war eine Radioidee. Weil das Krasse ist, Gottschalk, auch Frank Elsner und Sechsauer und das ist alles so 60er Jahre Radio Luxemburg, gecastete Talente. Ja. Die haben ausgeflippte Sachen gemacht.
Ja, genau.
Und dann war eben Sugar Hill Gang, war ein Welthit.
Ja.
Dann haben sie, die sabbeln noch sogar am Radio, dann sabbeln sie eben auf die Platte. Total logischer. Öffentlich-rechtlicher Radiowitz.
Ja, aber dass das in die Charts geschafft hat und als sozusagen erste Single gilt, das fand ich nicht keine schöne Antwort.
Live
ich fand live da gab es ein paar Antworten, die ich nicht gut fand, die ich einfach nicht so, und das ist so geil, ich bin dann auch wirklich wütend.
Bist dann auch noch
vor allem 24 Stunden später bist du noch
wütend. Und das ist ja nicht, also,
ich bin einfach nur wütend über die Realität und ich denke, nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Thomas Gottschalk ist bitte nicht die erste Chartplatzierung. Es hat sonst immer gedauert, dass Radios Trends aufgegriffen haben und dann eine deutsche Verballerung draus. Da war ich ein bisschen pissig.
Aber aus der Zeit.
Und ich möchte Thomas Gottschalk nie auf einer Preisverleihung sehen, wie Reich Ranitzky damals und sagt, das wären denn heutzutage. Das ist ja alles so. Wenn du siehst, was der für Scheiße gebaut hat, der hat die Supernasen gedreht.
Aber es sind gute Filme.
Der hat
Piratensender Powerplay.
Ja, hab ich gesehen.
Ja, mit Mike Krüger.
Hey, Telespiel.
Das war ein bisschen
oder? Nein, es gibt Dinge, die hat er gemacht und er ist der Grand Seigneur und einer der letzten, die wir noch haben. Aber
auch um dahin zu kommen, hat er auch viel Erfahrung sammeln dürfen und sich verbessern dürfen. Natürlich. Wenn wir die Qualität seiner Ersttaten heutzutage dann wäre der nicht mehr im Internet ein Phänomen. Außer,
ist das nicht bei uns allen so, wenn man die Qualität der ersten Taten...
Ich wollte es nur sagen, man soll nicht immer so die Vergangenheit irgendwie schön machen.
Das Verrückte ist übrigens, dass Gottschalk bei dieser Rap-Nummer der ausgeflippte Jugendliche war, den sie so mitgenommen haben.
Ja, ja.
Viel peinlicher ist das, dass so Manfred Sechsauer...
Sechsauer,
schon... Das ist schon was. Aber Gottschalk, naja, egal. Okay, jedenfalls, oh hey, ich sehe da aber auch eine Leidenschaft. Eine inhaltliche.
Für was?
Für beschissene Quizfragen.
Ja, mich macht das Leben manchmal wütend. Also so, es gibt manchmal so Dinge, die finde ich nicht schön. Und ich finde das, finde ich nicht schön.
Was guckst du mich jetzt dabei an?
Nein, einfach so Banalitäten, so, wo, es gibt noch eine Frage, die betraf Adele. Und ich finde, Adele ist ein Stimmenwunder und wirklich geil. Ich habe die live gesehen. Unfassbar geile Stimme.
Eine Power.
Hat nicht viele Lieder gesungen, weil sie das nicht viel durchhält. Habe ich auch erzählt, die Geschichte. Und dann gibt es eine Frage zu ihr. Und diese Antwort macht mich wütend.
Na, sag mal.
Ich habe jetzt schon einen. Es
ist, kannst du doch machen.
Nein.
Wir können das da rausschneiden.
Nein, das ist wirklich so. Und die Antwortmöglichkeit ist natürlich Multiple Choice, damit wir Prominenten auch sowas wie Wissen an den Tag legen können.
Ja, das oft genug.
Und der Manager sagt, Manager von hinten A. Für den
ansonsten sonst würde ich gar keinen mehr finden. Weil, und diese Antwort hat mich fast ein bisschen traurig gemacht. Ich habe gedacht, das ist so wie Backstage, hatten wir auch kurz das Thema. Manchmal denkt man, oh Alter, Backstage-Pässe ist super. Und dann gehst du manchmal Backstage und denkst so, oh, ich wäre lieber vorne geblieben. Weil ich sehe Dinge, die machen das kaputt, was ich hier sehe. Das ist so die so, das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht richtig.
Vor allem nicht bei R. Kelly. Aber das ist was anderes. Hattest du eine Frage? Sonst würde ich nämlich mal auf ein Thema zu sprechen
kommen. Und ich wollte einfach nur bestätigen, was du vorhin gesagt hast, was Kreativität angeht, dass ich ihm glaube, dass der Verzicht die wahre Kreativität hervorruft. Also, dass da das die eigentlichen auch, ja. Dinge, das ist eins meiner großen Probleme oder meiner großen Leistung.
Aus einer jetzt erst Rechthaltung heraus dann?
Nee, das ist einfach so, ich komme vom Land. Ich komme jetzt nicht vom Dorf, aber ich komme aus Pinneberg. Und wir hatten, ich sag mal, 25 coole Leute in meiner Altersgruppe. Also musst du ein wenig flexibler sein, um mit dir einen Bekanntenkreis aufzubauen und redest auch mal mit dem Arschloch und hast auch mal was mit dem Verwirrten zu tun. Und du bist einfach ein bisschen entspannter, was so deine Auswahlkriterien angeht, weil du kannst sie nicht so eng fassen. Du musst ein bisschen offener sein. Du musst dein Freizeit finden. Wir hatten eine Kneipe, eine Disco. In der Disco hatte ich alle naselang und nicht nur ich, sondern wir alle hatten alle 4 bis 6 Wochen einmal Hausverbot. Also mussten wir irgendwie uns überlegen, wie lösen wir die nächsten 4 bis 6 Wochen, bis wir wieder rein dürfen, weil der Türsteher noch voller war als wir und vergessen hat, dass uns Hausverbot
erteilt. Das ist wie in Gerlingen, so, wo wir so. Als mit auch groß geworden sind.
Also oder wie im City Club.
Wurde mit den Rockern den Proberaum teils.
Ja, das meine ich so. Wo einfach so, was soll das? Es ist so, du hast halt die Notwendigkeit und das habe ich auf meine Küche übertragen. Ich glaube, dass meine beste Phase in der Küche oder immer in den Momenten ist, wo ich kein Material zur Verfügung, wo ich keine Möglichkeiten habe, wo ich reduziert bin auf bestimmte Dinge. Der Thermomix ist ein super Mixer, aber der macht Kreativität kaputt, weil alles nur noch püriert und perfekt püriert wird, so dass ich mir keine Mühe mehr geben muss.
Und aus dem Fehler eventuell was entsteht, was vielleicht geil ist. Exakt. Aber zwei Sachen dazu, und das finde ich, der Meinung bin ich auch absolut, erstmal, dass Kreativität ein Mechanismus ein Überlebensmechanismus ist sozusagen und tief in uns Menschen verwurzelt. Das ist das eine, nämlich ich glaube, dass Kreativität ist etwas, was wir alle haben, wenn wir morgen aufstehen und sagen, boah, ich habe keinen Bock auf die Arbeit, was schreibe ich in meinen gelben Zettel, dann ist das ein kreativer Vorgang. Okay. Und wenn du aber hier, du machst Showküche, wir machen Musik, wir machen einen Podcast, das ist alles eine professionelle Variante von kreativ. Man denkt sich, setzt sich hin und versucht etwas wirklich Neues zu produzieren und setzt eben die Mittel ein, die halt in einem professionellen, also halt viel öfters, alle Leute können Auto fahren, aber ein richtiger Formel-1-Fahrer, der fährt 1000 Mal mehr, um das rauszufinden, was besonders ist. Und das gleiche eben auch in der Kreativität. Weil, und der Mangel ist sozusagen der Trigger davon. Oder anders gesagt, nur der hungrige Affe kommt auf die Idee, 2 Bananenkisten miteinander zu stellen, um die Bananen, die an der Decke hängen, zu ergreifen. Wenn der satt ist, dann nimmt das nicht wahr. Wenn er aber Hunger hat, dann wird er kreativ. Und deswegen ist es ein Notmechanismus. Irre ist, dass ein kreativer, professionell Arbeitender sich sozusagen theoretisch in eine Notsituation versetzen muss. Das geht in dieser Welt voller Informationen und mit allen Möglichkeiten eben nicht. Stichwort Thermomix, das geht eben nicht, wenn ich alles habe. Ich sitze vor dem Computer in der Musik und kann alles machen. Wenn ich aber nur mit meiner Akustikgitarre da sitze und das machen möchte, dann muss ich mir was einfallen lassen. Und manchmal ist das in der Musikproduktion auch so. Dann sagt man, heute mache ich nur das mit einem Plugin. und jetzt nur in einer Stunde irgendwas oder ich nehme das hier als Vorlage und mache es nur da drauf. Dadurch entsteht dann etwas Neues. Und das andere, die andere Theorie, die ich übrigens habe, die deckt sich ja auch mit dem, was du gerade erzählt hast. Ich komme aus Gerlingen. Ich glaube, und es ist vielleicht sogar so. Ich sage es einfach mal.
Ich weiß, was du sagen willst. Es ist so.
Es ist so. Die wirklich großen Karrieren sind nie aus der Metropole gekommen, sondern immer aus dem Kaff. Die Stones, die kamen nicht aus London. Weißt, die Beatles auch nicht. Die kamen alle aus den kleinen Mittelstand, irgendwie so am Rande und mussten sich durchsetzen. Die mussten sich erstmal organisieren, um wirklich was zu machen, was über die Schwelle treten kann, damit es genug Leute treffen. Wenn du hingegen in der Metropole bist, mit all dem Angebot und all der Konkurrenz, versuchst dich überall anzubiedern und verkümmerst und das Spezielle kommt nicht raus.
Okay, ich habe sogar zwei Beispiele.
Fand ich super Beispiel, weil es original das, was ich immer sage. Ich glaube, dass die Kreativität in so vielen Bereichen auf dem Land mehr genutzt wird, weil sie in der Stadt oder in den Metropolen nicht gefördert wird, weil du ein Überangebot hast von Möglichkeiten auszuweichen. Wenn du keine Auswahl hast, dann musst du dich manchmal der Situation anders stellen. Weil du hast vorhin nur so schön gesagt,
ich dachte, du bist auch kämpferischer, weißt du, und bringst überhaupt erst den Fleiß auf, den man manchmal braucht.
Und genau.
Das Ding ist so, nur ganz kurz, ich würde es noch einmal zu Smudos gesagt abbinden. Du sagtest vorhin, Ideen haben. Ich glaube, Ideen haben wir alle. Ich glaube, die Fähigkeit, was Kreative ausmacht, ich erkenne Ideen. Das heißt, ich weiß irgendwie, auf einmal juckt das. So, ich habe gerade eine Idee, frage mich gerade, warum macht ihr jetzt keinen Hip-Hop-Podcast? So, ohne dass ich weiß, welche Qualifikationen ihr besitzt, Interesse etc. Ich glaube,
Hip-Hop-Cast. Ein Hip-Hop-Cast.
Hip-Podcast.
Hip-Podcast.
Achso, sehr gut. Sehr gut. Da häng ich jetzt.
Ich dachte, ja, irgendwie. Man muss den Pilz mal nach vorne bringen, den Champignon.
Ja, den Champignon. Weil du ja gerade sogar Thomas Gottschalk noch eine, sowas wie eine Ehrenausfahrt gebaut hast. In einem Bereich, wo ich nur Gift und Galle spucke, wo ich denke jetzt so, krass, das ist genau, so
okay,
das ist die Form der Wahrnehmung, die man hat, weil das ist kreativ. Meins war schon so, nö, geht nicht.
Okay, aber dann haben wir Pinneberg und Gerlingen.
Gerlingen ist das Pinneberg von Stuttgart.
Dann
ist
es so? In der Hochzeit von Corona, wo gar nichts ging, dann kam deine Bambox.
Ja, ja.
Höchstwahrscheinlich auch kreativ aus der Not entstanden. Und bei dir, Frage, ist es die Luca-App dann gewesen, wo du dachtest, wir müssen
was für eine Geschichte.
In der Notsituation
Corona, welche Extras sind entstanden?
Nein, sozusagen? Also welche Kreativität, also dass du da gesagt hast, alles klar, wir müssen doch jetzt was machen. So, und
sag mal
das,
ganz kurz, ich würde kurz 2 Minuten pinkeln gehen. Also nicht 2 Minuten, ich würde eigentlich nur pinkeln ich müssen. Ich
glaube, jetzt kommt irgendwas zu essen rein.
Dann mach doch das und dann greifen wir das gleich auf.
Ja, also uns wurde jetzt gerade Essen reingereicht und das ist in der Tat eine der wenigen regionalen Spezialitäten, die ich sehr selten gut gegessen habe.
Aber du magst sie.
Ich habe sie einmal in Baden-Baden herausragend gegessen. Da war ich auf
Ich bin viel mehr im Jahr in Baden-Baden, was ja so eine Art Kann von Südwestdeutschland ist. So, wenn es dazu eine Zombie-Katastrophe kommt und du musst dich retten, kannst du weder Waffen noch Lebensmittel aus den Schaufenstern klauen, sondern halt nur Krokodilhandtaschieren und so.
Ja, du kannst aber Leute auf der Straße fragen, die sind sehr oft Waffenhändler.
Und dann ist es auch so, es gibt eine ganz sehr große
russische oder brauchen sie eine Yacht.
Eine große russische Community in Baden-Baden, ganz oft Zentrum vieler Witze. Ja. Aber das liegt auch daran, dass tatsächlich dieses Kleinod sozusagen, dieses geografische Kleinod, offen, wie man sich sagt in Baden-Baden, im Zweiten Weltkrieg von Russen verschont blieb. Weil auch da schon sehr viel Immobilienbesitz in russischer Hand war.
Ist das so?
Es ist nur, was man sich erzählt. Ich rede nur nach, was man sich auf der Straße erzählt.
Okay. Ich war auf einer Veranstaltung und es ist im Nachhinein ein bisschen bösartig. Ich mach's nicht.
Nein, ich kenne dich doch gar nicht. Jetzt erzähl doch mal diese Geschichte.
Nochmal, weil im Duktus, ich könnte jetzt die ganze Geschichte groß machen, könnte ich das wieder abholen, deshalb erzähle ich sie nicht. Ich war auf einer Veranstaltung, die, ich sag mal, thematisch grenzwertig ist. Aber zu Beginn meiner öffentlichen Tätigkeiten bekommst du zu dem einen oder anderen Event eine Einladung. Du denkst, das ist cool, dann gehst du dahin und dann denkst du, ja, das ist grundsätzlich cool. Der Anlass dessen ist so okayisch, aber ich nehme mal das Rahmenprogramm mit. Und irgendwann stellst du auch fest, oh, so cool ist es dann doch nicht. Auf jeden Fall fahre ich auf diese Veranstaltung, habe mich aber gelangweilt ob des Programms und bin irgendwo essen gegangen und habe herausragende Maultaschen bekommen. Die waren butterzart, Füllung war schmelzig, die war nicht so bocker. Und dann bin ich halt so Maultaschen-Fan gewesen, hab's oft probiert und ich weiß nicht, ob es Fertigware ist oder ob es ein Prinzip dieses Gerichtes ist, dass sie immer ein bisschen fest sind.
Ja, ich würde sagen, ja, eine gute Maultasche ist immer ein bisschen fest, wenn sie zu krümelig wird oder so oder zu weich. Ich finde auch, oft wird zu viel Brät reingemacht.
Ja.
und dann ist sie zu brühwürfelig.
Brühwürfel. Ja. Es schmeckt meistens brühwürfelig.
Es ist ja eigentlich eine, also von der Tradition her, verstecken die Schwaben am Freitag das Fleisch, weil sie keinen Fisch essen wollen.
Ja.
Fisch aus Lutetia ist ja auch nicht so gut.
Wie heißt das? Lieber Gott Bescheißerle oder so? Ne?
Die kleinen Herrgott Bescheißerle, genau. Und da ist Spinat drin. Also es ist schon Grünzeug, darf anwesend sein. Ich finde, es darf auch das mitnehmen, was Grünzeug sozusagen hat. Und oft sind sie halt sehr hackig. Ja, so viel
Brei. Aber ich finde immer, jeder, der Spätzle mag, darf sich über Dosenravioli nicht lustig machen.
Der Spätzle? Also,
Maultaschen meinst du? Maultaschen. Das stimmt. Weil am Ende des Tages sind es Ravioli. Ja. Das Nudelteig, das ist so meine Mutter, deine Mutter. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie gleich wir eigentlich weltweit ticken und wie schön es ist, regionale Abgrenzung zu schaffen.
Es ist ein schwäbisches Fastfood.
Ja. Das ist, was es ist.
Also man muss da keine großen Mund rausmachen.
Aber mal, findest du nicht, dass eine gute Maultasche auch ein typisches Bullerei-Deli-Essen sein könnte?
Wir haben jetzt gerade eine Ravioli auf der Karte. Die kommen vom Schweizer. Der Teig ist ein Ticken anders als eine klassische Ravioli. Ist ein bisschen teigiger und ich feiere dieses Gericht komplett ab, weil es eine ganz klare Identität hat. Es hat eine ganz klare Struktur. Und vielleicht verstehe ich Maultaschen nur nicht. Es kann ja sein, dass ich sage, das Feste ist das, was mich als Ravioli-Fan eher abschreckt.
Ah, okay, aber dann würde dir hier gefallen. Mir ist die ein bisschen zu weich.
Und der Brühegeschmack.
Die ist dir zu weich?
Das Innere ist mir zu weich.
Ah, okay.
Das Außen ist so ein bisschen über al dente. Okay.
Ja, aber und diese Brühwürfelige. Ich denke immer so, ja, eine reicht doch. Man braucht nicht mehr. Eine reicht.
Das ist der angebratene?
Aber es stimmt.
Dann noch geiler, oder?
Ich dachte auch schon oft, Maultaschen ist perfekt für Bullerei. Weil es erstmal was Handfestes ist, ne? Und mal was Traditionelles und auch so ein bisschen ländlich.
Ein bisschen hausmannskostmäßig.
Aber man kann es ja toll auch in diesen ganzen Kontext setzen. Du kannst ja einfach richtig hart braten und dann, man isst ja auch zum Beispiel, ich mag es ja nicht so sehr in der Brühe, wie sie jetzt gerade haben, oder geschmelzt mit den Zwiebeln drauf, sondern ich mag es tatsächlich wirklich so wie so eine ganz eigene Beilage, dann vielleicht sogar noch Kartoffelsalat
dazu.
Ja,
aber flippt der Schwabe denn nicht aus? Das ist ja ein bisschen ein Respekt, den ich wirklich habe, vor Esskultur. Denn wenn ich jetzt eine Maultasche, ich sag mal, variiere, ich habe irgendwann mal eine Currywurst auf eine Weißwurst gemacht. Ernsthaft? Da sind Gegenstände auf die Bühne geflogen, als ich das gemacht habe.
Aber
sind ein Five-Konzert.
Neumodisch heißt das Fusion Kitchen.
Hä?
Neumodisch würde man sagen.
Aber das ist genauso, wie es hieß, deutscher Rap. Es war genauso, wie wir angefangen mit deutscher Rapmusik. Da gab es ja keine deutsche Rapmusik. Und dann hieß es zuerst, ja, deutsche Sprache eignet sich nicht dafür. Sag mal, ey, weißt du, was liegt dich in den Schlaf
weiter? Was ein Quatsch.
Was ist denn das?
Was ein Quatsch. Ja.
Nee, genau, was ein Quatsch nämlich. Wenn ich das heute meinen Kindern erzähle, das verstehen die überhaupt nicht. Das verstehen die überhaupt nicht, weil das für sie eine völlig normale Musikrichtung
ist. Ja. Aber das ist eben so, und dann kommen eben so die Kritiker, die sagen, so gehört sie, man macht eine Maultasche so. Und dann denke ich immer so, boah, ich habe jetzt in meinem Leben schon relativ viele Maultaschen gegessen und ich habe sie auch privat gegessen. Und ich muss sagen, die Maultasche ist der rote Faden einer Identifikation mit Variation innerhalb der Familie. Es ist eine Familie, ist keine mathematische
die geht über Generation Rechnung. Weiter.
Das gibt es nicht. Jeder, das ist wie Kartoffelsalat. Jeder hat irgendwie sein ganz kleines Geheimnis. Bei einer Currywurstsoße. Die Diskussion darüber ernsthaft. Erwachsene Menschen streiten sich darüber, wo die Currywurst erfunden ist. Weder haben sie einen Anteil daran gehabt, noch haben sie eine Berechtigung, darauf einen Nationalstolz zu
erheben. Übers Wetter. Oder über das Sternzeichen, wie man heißt und wo man geboren ist. Da kann kein Schwanz was dafür. Ja. Das ist halt passiert. Siebeck hat das mal so schön gesagt. Er hat gemeint, es gibt keine Magie in der Kocherei. Es gibt eine ganz klare Tatsache. Erstmal gibt es die chemischen Tatsachen und die sozusagen passieren. Wasser kocht und so weiter. Aber der sagt auch, Kochen ist keine große Magie. Man kann ihm alles beimessen natürlich. Das ist Teil der Unterhaltung. Aber es gibt eine gewisse Qualität und dann ist gut. Und dann hört es auch schon wieder auf.
Ich habe ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Herrn Siebeck, weil eigentlich fand ich das gut, was er geschrieben hat.
Also erklärt wenn er sich mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht wissen, wer das ist.
Es ist ein Journalist gewesen, der sich leidenschaftlich gerne mit der Thematik Essen und Trinken auseinandergesetzt hat.
Selber kein Koch, aber sehr eine tolle, schmissige Schreiber hat und dadurch sehr bekannt geworden ist.
Allerdings auch ein wütender alter Mann, der sich
Z-Artikel über dich gesprochen.
Nee, das ist, oh Gott, wie ist der? Wie heißt denn der nochmal hier? Ex-Musiker, Tonscheibe, Scherben. Aber selbe Baustelle. Hat sich denn in einer gewissen, ich sag, nennst du mal Toskana, frankophilen Intellektualität verloren. Das heißt, jeglicher modernen Entwicklung hat er erstmal.
Nee, ist ein richtig oldschooliger Franzmann, was das Kochen angeht. Ja, viel Butter.
Und ich Käse. Und ich habe nie verstanden, er fand mich fürchterlich. fürchterlich. Der konnte mit mir und meiner Kulinar gar nichts anfangen, obwohl ich dasselbe erzählt habe, nur nicht so intellektuell. Ich habe da nicht eine Philosophie draus gemacht, sondern ich habe einen Tagespragmatismus.
Ich total Verwandtschaften zwischen den
uns. Nein, das ist auch so ein bisschen, auch Biolek war am Anfang mir, oh, da brauchst du nicht mitkommen. Also da war dem
Fall, ich, du das in dem das Sinnbild des Quertreibers oder des
Blutigen,
des Rotzjungen.
Aber das müsste ja alles passen auf eine Art und Weise. Aber es hat ihm nicht gefallen. Und das finde ich eben ganz interessant. Ich bin mir relativ sicher, dass in der Hardcore-Hip-Hop-Szene oder Rap-Szene auch die Fanta 4 zu vielen Bereichen eher so nicht richtig sind.
Irgendwie waren cool oder immer noch sind?
Weiß nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht in der Szene drin.
Ich muss erstmal
die Mautasche fertig. Ich stelle das in der Musik fest, die eigentlich fast genauso ist wie die Kulinarik auch. Wir haben sehr oft auf dem Echo gecatert und für mich war das immer so die einzige große Veranstaltung, die ich gerne besucht habe, weil da konnte ich Fan sein. Ich habe viele Menschen getroffen, von denen ich echter Fan war. Ich fand die Idee, Musik, Rockstar, Party machen, saufen mit denen super geil. Und ich habe auch noch nebenbei mit meinem Unternehmen gecatert. Was ich nie verstanden habe, war die Arroganz der Musiker untereinander, sich gegenseitig despektierlich zu begegnen und innerhalb unterschiedlicher Genres.
Ja, ja.
Innerhalb,
stimmt.
Also ja,
stimmt.
Unterschiedlicher Genres. Also Verachtung zu zeigen und innerhalb der Genres auch noch Verachtung zu zeigen. Also das habe ich ja fast bei euch los.
Was ist denn mit der Musik?
Also ihr habt doch alle dasselbe Geschenk. Ihr seid doch die besten Geschichtenerzähler. Wenn diese, ich beneide euch, das habe ich schon mehrfach gesagt, Musiker darum, ihr seid Teil meines Lebens. Und zwar wie mein Blut in meinen Adern. Ich höre ein Lied und ich kann weinen. Ich habe ein Lied und ich habe Filme im Kopf. Ich höre ein Lied und ich kriege Gänsehaut. Ich habe eine Stimmung, ich höre Musik und werde davon beeinflusst. Wie kann der eine Musiker über den anderen, egal aus welchem Genre er kommt, überhaupt nur ansatzweise was für echt.
Es ist tatsächlich so, dass erstmal, was die wahre Musik angeht, das Produkt Musik, ist natürlich eine Emotion in Dosen, die man kontrolliert konsumieren kann. Ja. So, oh, ich war verliebt, damals in meinem ersten Kuss habe ich den Song gehört, kann ich 30 Jahre später wieder anmachen und dann erinnere ich mich daran. Und so kann ich, das ist, was Musik ist.
So viele Guilty Pleasures, zu denen man stehen kann, weil man
und, ein Gefühl und damit, je ja. älter man wird, desto größer wird dieser Katalog von Emotionen, die ich mit Musik verbinden kann. Übrigens, das Gleiche gilt ja für Essen. Wir haben vorhin die Schinkennudeln von Mama. Ja. Das Öfschi-Sel mit meiner Band. Wenn ich alt und grau bin, vielleicht ist einer von Jungs gestorben, dann mache ich mal ein Öfschi-Sel und denke mir was Schönes.
Deshalb habe ich Siebeck nicht verstanden. Hier. Warum schreit der Scheiße immer mit Kartoffelpüree?
Was soll das? Aber Musiker untereinander, mal als Beispiel. Wir haben jetzt mit deutscher Hip-Hop-Musik angefangen. Es gab Gründe, uns scheiße zu finden. Zum Beispiel, weil wir eben auch sehr poppig sind und poppig waren. Oder dass wir uns überhaupt getraut haben als Underground-Musiker. Uns fanden überwiegend Leute gut, aber die Kritiker zum Beispiel fanden uns das Erste, was sie scheiße fanden, war, deutsche Sprache passt doch nicht zur Musik. Ich sage immer, das ist so eine feuilletonistische Haltung. Und Siebeck ist ein Feuilletonist.
Ja. Sind wir in der Zeit oder?
Ja, wir sind davor noch schon. 1991 war unser erstes Album, Jahr 92 war Dieter, aus heutiger Sicht ist alles die Dieter-Zeit. Aber ein Feuilletonist sozusagen, es wäre ein schlechter Feuilletonist, wenn es ein Kulturoptimist wäre. So ein Feuilletonist muss zweifeln und das blöd finden. Und es gibt ja auch eine Verbindung zwischen dem Künstler und seinem Kritiker. Wenn die Kritik nämlich gut ist, konstruktiv, manchmal verletzt sie auch. Aber es ist auf jeden Fall so, ich könnte nicht sagen, dass mich konstruktive Kritiken vom Weg abgebracht haben. Aber sie haben mir geholfen, selbst an mir Stärken zu finden oder Schwächen zu identifizieren und mich zu verbessern.
Aber destruktive Kritik?
Destruktive Kritik ist von Arsch. Aber nur mal
kurz. Die berührt dich doch trotzdem.
Natürlich, selbstverständlich. Wobei es lässt ein bisschen mit dem Alter nach. Aber
das ist die Erfahrung.
Na klar, natürlich ist man ein Mensch und möchte geliebt werden. Und man macht diesen ganzen Scheiß auf die Bühne natürlich auch, weil es ganz viel darum geht, dass man geliebt werden möchte. Und wenn man einen offiziell hasst, ist das sehr schmerzhaft. Ist ja klar. Aber nochmal zum Thema Feuilletonist und was das für ein Wechselspiel ist zwischen Kritiker und Künstler. Es ist so, dass wir zum Beispiel gekritisiert wurden, dass es die deutsche Sprache ist. Dann wurden wir kritisiert, dass wir nicht richtig aus dem Underground sind und so, was eine typisch deutsche Haltung ist von, es muss richtig sein, es muss gesprayt werden, was schon eine fast so sozialarbeitermäßige, wir müssen das richtig machen Haltung. Und das geht natürlich auch im Kochen und bei allem, was irgendwie draußen ist. Und wenn es irgendwas zu kritisieren geht, dann zieht man eben das daran. Dann sagt man, nein, das ist mir zu ausgeflippt, das ist mir zu verrückt. Man zieht Tabus heran und sagt, die dürfen nicht gebrochen werden, wobei das Wesen der Kunst ist ja genau das zu machen, Tabus zu brechen, weil wie langweilig wäre es, wenn ein Künstler die ganze Zeit immer das Gleiche macht. Und aber in diesem Kosmos, und jetzt sprechen wir halt auch in einer Welt zum Ende von Corona, wo wir quasi mal eine weltweite Pandemie hatten, selbst auf den verdammten Galapagos-Inseln gibt es Corona, und unterhalten uns über so etwas Vornehmes, Feudales, was, das ist doch überhaupt, also ich meine, wenn man sich übers Kochen und über die Musik streiten kann,
dann geht's uns zu gut. Dann geht's einfach viel zu gut.
Ist übrigens gerade ein Umstand, der mir sehr zusetzt, dass ich schon denke, wir haben diese anderthalb Jahre gerade hinter uns. Und viele Menschen waren ihre Existenz bedroht. Viele Menschen, und ich glaube fast alle, haben eigentlich die Basis des Urvertrauens, Familie, Freunde, Zuhause, Kontakte, sozialer Austausch verloren, wurde sehr stark eingeschränkt. Und wenn ich jetzt manchmal mein Handy anmache und da werden mir so Foodbilder vorgeschlagen und dann denke ich so, Alter, wie ordinär ist das eigentlich, was ich hier gerade mache? Wie ordinär, wie vulgär ist das? Und könnten wir uns nicht alle darauf einigen, dass alles, was wir machen, auf eine Art dekadent und überflüssig ist?
Das denke ich bei Musik. Ich denke manchmal auch.
Überfluss existenziell.
Ich denke manchmal auch, diese ganze Popmusik und all das, das ist etwas, was man sich leisten können muss, sozusagen, sich das... Aber natürlich ist es auch schön, ein gutes Gefühl. Musik ist wichtig für die Menschen. Auch wenn man nichts hat, ist Musik oft war es so nach großen Krisen, wie auch nach dem Zweiten Weltkrieg beispielsweise, ist Musik das Letzte, was man hat, was einen einen kann. Das ist ja auch ein kulturelles Zusammen. Wir hören gemeinsam den Song, wir erfreuen uns aneinander. Es ist ja eine absolute wichtige Gruppenwesens, sozialmäßige Event ist Musik und auch Essen, ist das Zusammensein. Mhm. Und trotzdem ist es so, wir arbeiten in einem Geschäft. Ich denke mir, Alter, ich lebe. In Musik war ich immer kacke. Ich habe Fünfer geschrieben. Ich kann keine Note lesen. Ich kann nix. Ich lebe in meiner fünfköpfigen Familie echt gut von dieser bekifften deutschen Rap-Scheiße.
Ja.
Und dann denke ich mir manchmal, fühle ich mich manchmal schuldig und denke, ey, das kann doch nicht sein. Aber das ist das. Also so ist es. Es ist manchmal ist es ein Geschäft, was passiert, und manchmal eben nicht.
Für jemanden als Außenstehenden und wahrscheinlich wahnsinnig dumme Alter, Thomas Gottschalk angemessene Frage. erklär mir einmal bitte die Kultur des Diss-Tracks. Weil ich hab neulich mal ich muss ganz kurz erweitern die Geschichte. Ich war neulich vor 2 Jahren mal in einem Podcast. Oh. In einem Podcast
Talkomat.
Und dort saß mir so gegenüber
Heidi.
Nein.
Kleine Heidi, kriegen wir
gerade. Das ist nicht Smudo, das ist hier die Stimme aus dem Off, die dir sagt.
Heidi saß dir gegenüber.
Heidi? Haiti.
Das lassen wir bitte genau so drin.
Haiti war das. Entschuldigung. Heidi, wieso Heidi hieß sie nicht? Haiti, stimmt, Haiti.
Haiti saß
und sie. Und sie war ähnlich wie Sebastian heute, frisch von der Zahn-OP, hatte einen gewissen Look und ich habe sie nicht erkannt, weil ich jetzt auch kein visuell starker Mensch bin, aus Kulturkreisen, wo ich mich nicht, ich erkenne auch keine Fußballer, also nichts
auch
so. Sitzt mir gegenüber und ich merke eine kleine gelangweilte Göre, für mich wahrgenommen, nicht als dass ich sie gerade so beschreibe, sondern ich komme bei mir an.
Ja.
Und wir fragen, hey, wer bist du? Und sie so, ich weiß gar nicht, wer du bist, bist du der Koch? So, und ich sage, ja gut, du weißt ja schon, wer ich bin, also nur alles, was so geht. Ja. Und wir unterhalten uns und irgendwann, ich denke erst, sie ist eine Schauspielerin, so ein bisschen dieses Berliner Syndrom-Schauspielerin, ich bin so uneitel, dass sie auch so ungefähr auf die Straße gehen kann oder auch so bocklos auf die Straße gehen kann. und dann sagt sie, nee, sie macht Hip-Hop, sie macht Gangster-Rap. Und daraufhin frage ich sie, wen fickst du, meine Mutter oder mein Vater? Weil das ist die... Das ist mein Summary of Gangster. Aber irgendeiner wird immer gefickt. Und ich verstehe...
Soll das eine Kolumne?
Ja, finde ich so. Und das war so... Und ich dachte, das ist lustig. War nur kam gar nicht lustig an. Und ich dachte dann so, ja, aber es ist doch, also ist es denn eine Kunstform oder muss ich das ernst nehmen? Und ich habe dann auch noch weiter, da war ich ein bisschen drüber und dafür möchte ich mich auch an der Stelle entschuldigen.
Jetzt kommt der Teil, wo du drüber warst?
Ja, jetzt kommt noch so. Und Reiter, wie Gangster bist du denn? Also machst du Raubüberfälle oder fährst du mit der S-Bahn schwarz? Und das, weil ich diese Welt manchmal nicht so, da wird so gepumpt und so hoch und ich denke so, was ist real, was ist nicht real? Und ich glaube an Glaubwürdigkeit. Und ich finde, dann ist es auch angemessen, wenn es aber nur eine reine
Pose ist. Ja, also zum Diss-Track und das, also, das Thema, das ist noch ein bisschen mehr, aber die Tradition des Diss-Tracks ist, glaube ich, das ist was Amerikanisches im Allgemeinen, so jetzt mal ohne von Musik völlig losgelöst, dass man das ist eine Unterhaltungsform, ne, dass man über einen Witze macht.
Wie Roasten eigentlich.
Wie Roasten ja, aber beispielsweise.
NWA war ja keine Unterhaltungsform, das war ja schon.
Ja, aber in 8 Mile ist der, glaube ich, ganz
wenn
gut
du dir zum Beispiel bei Eazy-E's Album von NWA, der Typ hat Witze gemacht, Fat Girl zum Beispiel, das ist ein Comedy-Song.
Aber war das witzig und das war doch schon.
Also das sind zwei verschiedene Sachen. Vergesse mal Hip-Hop. Nehmen wir was ganz anderes, das ist nämlich einfacher. Ja. Irgendwie Comedy. Richard Pryor ist vielleicht nicht so bekannt. Doch. Richard Pryor ist ein schwarzer Komödiant, der in den 70ern sehr, sehr groß war. Er ist im Prinzip der Vorläufer von Eddie Murphy. Mhm. Und Richard Pryor hat Der hat in Superman 3. Spielt Richard Pryor irgendjemand, der ein Freund von Superman ist, und dann sagt er auch, hey man! Und dann sagt eine Frau zu ihm, ich glaube, er mag das nicht so sehr, wenn du ihn nur bei seinem Nachnamen nennst. Ey, Superman! Und so Richard Pryor einfach hat sehr viele schwarze Klischees genommen und daraus Witze gemacht. Und das gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass das ist gleichzeitig eine Kritik an dem weißen Establishment, indem er quasi diese Klischees von Schwarzen nimmt und daraus einen Witz macht. Ein anderes Beispiel, Muhammad Ali, der große, der größte Sportler der Welt. Mhm. Muhammad Ali, der Boxer, hat ja für einen Diktator, ich weiß nicht mehr wo, in welchem afrikanischen Land er geboxt hat, da wurde er begleitet, hat er gegen Richard Foreman, gegen
George Foreman.
Richard Foreman, Richard Pryor, ja. Gegen George Foreman, der Eiswein ist herrlich. Ja. Gegen George Foreman geboxt. George Foreman war damals der Favorit. Keiner dachte, der wird George Foreman die Faust. Keiner dachte, er wird umgehauen. Und Muhammad Ali war der junge, aufstrebende Boxer und sowas. Und der Kampf wurde gekauft von irgendeinem Diktator in einem afrikanischen Staat, der damit einfach pausen wollte und sagen wollte, hey, ich bin für mein Volk da. Da haben sie im Stadion gespielt, wo irgendwie im Rahmen des Bürgerkriegs ganz viele Menschen hingerichtet wurden und so weiter.
Prinzip Brot und Spiele.
Foreman hat, Spike Lee hat den Film, hat die Doku dazu gemacht. Foreman hat den üblichen Sportnummer abgefeiert, der hat den Präsidenten besucht, Shake Hands gemacht, Fotos gemacht und ging zum Kampf. Muhammad Ali hat in irgendeinem einfachen Hotel gewohnt und ist jeden Morgen joggen durch die Slums gegangen. Die Kids sind alle hinterhergerannt, fanden ihn toll und fanden das super. So Muhammad Ali quasi ein Held. Und in dieser Doku sitzt Muhammad Ali in einem Verkehrsflugzeug mit zwei Piloten vorne, zwei schwarzen, schwarzhäutigen Piloten und erzählt der Kameramann, bei uns in USA würde man niemals glauben, dass zwei Bimbos so ein Flugzeug fliegen können. Und ich sitze hier und das ganze Land, der ganze Kontinent wird von schwarzen Menschen geflogen. Und das ist quasi auch eine Gesellschaftskritik gewesen in jener Zeit. Anders weiß Establishment, das ist eine Botschaft an alle Menschen, an die gegenwärtige Bevölkerung in Amerika, die das sieht. Und das ist das, was sozusagen bei mitspielt als schwarzer Künstler, speziell schwarzamerikanischer Künstler übrigens. Es gibt für Europa gibt es natürlich solche Codes auch, aber das ist ein bisschen was anderes. In USA hingegen, das ist ja ein Land, welches ja von Menschen besiedelt worden ist in Europa, die Indianer abgemetzelt haben und rübergekommen sind, die Sklaven rübergebracht haben, und aus dieser ganzen Mischung von Menschen, die da sind, ist dann eben die jetzige amerikanische Bevölkerung da. Und deswegen spielt das alles, der Kampf für die Gleichberechtigung und so weiter, in jeder Kunstform der schwarzen Musik und Comedy-Unterhaltung eine Rolle. So, das ist eine.
Was eigentlich ja auch.
Jetzt kommst du aber mit der weißen, oder sagen wir mal nicht unbedingt weiß, sondern kommst jetzt mit dieser Gangster, also wenn jetzt an jemand wie NWA die Band sich da hinstellt.
Also ich bin jetzt im deutschsprachigen Bereich unterwegs, wo ich
sage. Aber weil du sagst NWA, ja, ne? Ja. Das ist natürlich eine Gangsterband, LA, knallharte Typen, Drogen, Karren und keine große Zukunft in der weißen Welt. Ist natürlich alles, was sie machen, gleichzeitig eine Anklage. Und gleichzeitig auch und ernst und hat eine Relevanz. Wenn du das jetzt überträgst ins Deutsche, sagt man ganz oft, Migrationshintergrund zum Beispiel ist eine Motivation in der Hip-Hop-Welt. Und das ist eigentlich auch ein Teil des Hip-Hops, ist eben einzustehen oder Gewahrmachen von der Position von Minderheiten. So, das ist sozusagen das künstlerische, gesellschaftliche Modell, was man aus den USA übernimmt. Und wenn du dann aber hingehst und sagst, bist du wirklich Gangster, fährst du schwarz, dann machst du es quasi zu sehr angelehnt an das, was wir aus den USA kennen. Das gilt jetzt so für den deutschen Kontext, für den europäischen Kontext nicht so. Übrigens der französische ganz anders, die haben eine große Kolonial. Das ist völlig kompliziert.
Lass mich einmal ganz kurz unterbrechen, weil du hast gerade was gesagt. In dem Moment hucke ich nach, weil du sagst, und vielleicht ist das meine Arroganz, der Migrationshintergrund, dass der bei mir in Vergessenheit gerät, wenn sie deutschen Hip-Hop machen. Das heißt, in dem Moment sind sie mehr in meiner Kultur als in der Kultur des Migrationshintergrundes, warum dann wiederum eine andere Form der Auseinandersetzung auch wieder sinnvoll ist.
Okay.
Weißt du, was ich meine?
Also, ja, das aber man muss es ein bisschen einfacher sehen. Das Tolle an Hip-Hop-Musik ist...
Nein, man muss ja nur verstehen, also es geht ja darum, entschuldige bitte, warum ich mit Unverständnis reagiere. Aber in dem Moment hast du gerade bei mir Verständnis eröffnet.
Das Tolle an Hip-Hop-Musik ist, dass man keine Noten kennen muss, man muss keine Geige gelernt haben, man kann einfach Sounds nehmen. Jeder kann Hip-Hop-Musik machen mit Samples. Jeder kann das machen. Man muss nicht singen, jeder kann sprechen. Man muss ein Rhythmusgefühl. Hip-Hop ist einfach. Rappen ist einfach. Deshalb ist es so eine tolle Musik, weil sie jeder benutzen kann. Und deshalb ist sie auch sozusagen, und auch mit diesen ursprünglichen, mit den Wurzeln aus USA, ist sie eben auch eine Musik für die Minderheit. Wir hatten Bundestagswahl. Die Hip-Hop-Partei in Hamburg hat jetzt tatsächlich auch...
Wann hatten wir die?
Wir hatten kürzlich Bundestagswahl. Die Hip-Hop-Partei in Hamburg hat endlich zum Beispiel auch tatsächlich, ist auf der Liste. In Berlin gibt es schon ein bisschen länger. Und ich finde, hey, die Botschaft von Hip-Hop ist, ich stehe ein für soziale Gerechtigkeit, für Minderheiten. Dann kommt noch so ein bisschen Killeffekt dazu, wie Legalisierung von Marihuana. Und ich denke, da könnte man auch viel Steuereinnahmen mitgewinnen. Aber nur so im Allgemeinen ist das eine Botschaft, die bis heute Gültigkeit hat. Das ist irre. Und am Ende ist es aber auch die Botschaft von Rock'n'Roll oder Blues, am Ende auch von jeder schwarzamerikanischen Musik, die ja ein Derivat ist von diesem speziellen Stamm. Und das ist sozusagen die Botschaft. So, jetzt sitzt dieses Mädchen da und kann von sich berichten. Jeder kann von seinen Ungerechtigkeiten berichten und all das ist das Sprachrohr. Und das ist sozusagen, das ist die Essenz von Hip-Hop-Musik. Und das ist sicher auch ein Kritikpunkt von den Fantas, weil wir sind weiße Mittelstandsbubis, denen es immer gut ging. Und dann kommen wir daher und nehmen das Werkzeug sozusagen, ne, einer unterprivilegierten Bevölkerungsschicht und nutzen das für Unterhaltung.
Hm. Okay, Freunde.
Also nochmal an der Stelle.
Okay, Freunde,
an der Stelle, ich wollte vor allem entschuldigen bei Haiti, dass ich da aus meiner überheblichen, arroganten Art und Weise sehr witzig, sehr schnell, sehr gut reagiert habe, aber vielleicht nicht angemessen, weil ich nicht die Zeit hatte, mich damit ausführlich auseinanderzusetzen und die Wirkung zeigen zu lassen, Okay. Wer mir da gegenüber sitzt.
Mehr wollte ich
gar nicht sagen.
Smudo hat gesagt, das Schöne an Hip-Hop ist, man muss keine Noten können. Ich sage, das Schöne an Fide Gastro ist, ist ja der auch kulinarische Podcast. Deswegen haben wir heute noch ein Thema, über das ich unbedingt mit euch sprechen möchte. War die Haupt- oder Hochphase von Corona der Moment, wo ihr euch in euren normalen Gefilden, Tim Küche und Restaurant, Smudo auf der Bühne, nicht austoben konntet und mit eurer angestauten Kreativität, du Tim, eine mittlerweile preisgekrönte Bam-Box entwickelt hast. Übrigens, wir müssen noch über die Fiete-Box reden, die wird immer wieder hier gewünscht, ne?
Und dann sollen die Leute schreiben, was da rein soll.
Da müssen wir auch eine Smudo-Box mit öffentlich selber machen.
Ja, genau.
Aber das wäre
ja die Fiete-Box, ne?
Also signiert ihr noch CDs?
Die Fiete-Box wäre ja genau sowas.
Kauft man noch CDs?
Nein. Die Fiete-Box wäre ja genau so etwas. Ja. Aber ich habe schon gehört, du willst seit neuestem Konzeptpapiere haben, ne, für alles. Hm? Ja, alles klar. Sollst du kriegen. Und war das bei euch dann, beziehungsweise
Ich habe die Frage jetzt.
Ich bin ja jetzt bei Smudo. Ah, okay. Der Moment, dass du gedacht hast, ich muss jetzt irgendwas tun und dann ist da die Luca-App draus entstanden.
Ah. So ein bisschen beides. Ja, aber okay, es ist richtig, es war Corona, ich hatte nicht viel zu tun. Also was mache ich jetzt?
Ja.
Das ist im Kern richtig.
Irgendwas mit Iterationen.
Es war aber so, dass wir als Band, natürlich, wir hatten die 30-Jahre-Tour, die Fantastischen Vier, auf der Uhr 2020 und wir hatten bereits über 200.000 Tickets verkauft. Und dann plötzlich kommt Corona und dann immer mehr zerbricht das. Wir könnten die Stadien nicht machen. Wie machen wir das? Oh Gott, wir müssen die Tickets zurückgeben. Das ganze Theater kam und wir haben viel uns umgehorcht nach Lösungen und was kann man machen? Können wir die Tour retten? Das war alles noch ganz, ganz am Anfang von Corona, wo wir alle noch keine Ahnung von nix hatten. Ein Kumpel hatte erzählt, er kennt einen Kumpel und der kennt einen Kumpel, dass es da jemanden gibt, die machen irgendwas mit einer App, damit soll man angeblich wieder irgendwie Konzerte machen können. So, und dann sind wir halt da hingegangen und haben die kennengelernt. Das war dann der Patrick von Nexenio und sein Partner Markus Trojan, der auch einen Club hat in Berlin. So, und die haben uns erzählt, also es ist ja so, dass die Gesundheitsämter es bisher so machen, dass man, wenn man irgendwo hingeht ins Restaurant oder so oder in einem Veranstaltungsort, dass man da einen Zettel ausfüllt und seine Adresse eintippt. Und wenn dann aber, oder eingibt, dass wenn jemand krank ist, dass man rausfinden kann über die Listen, die man dann holen muss, im Schuhkarton im Restaurant rausfinden kann, wer es noch.
Wenn sie nicht mit Bleistift geschrieben sind.
Egal wie, jetzt mal, diese ganzen Wenns und Ifs lassen wir mal kurz weg, das ist so schon kompliziert genug. Also man müsste dann rausfinden, wer war das alles und dann kann man die warnen. Und dass sie eben aufpassen müssen, sie vielleicht angesteckt. Klingt alles ganz vernünftig. In der Praxis war es aber so, dass es damals hieß, jedes Gesundheitsamt, was 30 Fälle hat, 30 sogenannte Indexfälle, also Leute, die positiv sind, wo man weiß, wer das ist und wo man anfangen muss rauszufinden, mit wem haben die zu tun gehabt. 30 Indexfälle kann das Gesundheitsamt genauso gut zumachen, weil sie dann nicht mehr in der Lage sind, paperwork-mäßig all das zu verfolgen und zu machen. Das haben mir diese Entwickler gesagt. Und haben die gesagt, diesen ganzen Vorgang muss man digitalisieren. Nicht den Vorgang, dass man sich auf eine Liste einträgt, sondern der Vorgang, dass das am Gesundheitsamt gemeldet wird, dass man die Leute rückmelden kann und all das. Man braucht eine Software, die auf dem Telefon installiert ist. Man braucht eine Software, die im Gesundheitsamt installiert ist. Und man braucht einen Server, auf dem diese ganzen Daten zusammenlaufen. Hinzu kommt noch, dass es ja diese Idee der Corona-Warn-App gab, wo man sich massiv dagegen entschlossen hat, dass man eine zentrale Datenlage macht. Was sich im Nachhinein herausstellte, also das ist natürlich eine andere Herangehensweise, aber wenn ich, weil das so ist, weil die Corona-Warn-App sozusagen ein individueller Warnmelder ist, war es nicht, ist sowas wie die Kontaktverfolgung im Restaurant überhaupt erst entstanden, weil man dort die Menschen wissen will, wer hat sich angesteckt, was die Corona-Warn-Admin nicht macht. Wir alle erinnern uns vielleicht an Tönnes, der Schlachtbetrieb in Westfalen.
Schalke.
Tönnes, da hieß es doch, wir erinnern uns, erinnert ihr euch?
Sehr klar.
Ganz viele Menschen wurden krank in dem Ort, keiner wusste warum, woran liegt's. Da hat man lange überlegt, wer war es? Ah, die sind alle in dem Schlachtbetrieb. Wie konnten die sich anstecken? Wie ist das passiert? Oh Gott, die Filteranlagen. Das war ein Prozess, der hat Wochen gedauert. Das ganze Dorf war in Quarantäne. Das ist sozusagen die Geburtsstunde der Kontaktverfolgung, dass man sagte, wir müssten eigentlich ein System installieren, dass wenn jemand krank war, dass wir rausfinden, wo war der? Wie können wir das machen? Wir müssen das schnell machen, weil es brennt. Wir müssen schnell raus und los. Und das war quasi die Idee zu Luca. Wir müssen diesen ganzen Prozess digitalisieren. Und wir als Band, die unter dem Einfrieren des Veranstaltungsgeschäftes sozusagen gelitten hat, hat sich gedacht, hey, das finden wir super. Wenn wir es nämlich schaffen könnten, dass ein Gesundheitsamt bei 30 Inzidenzen, bei 30 Indexfällen nicht platt macht, dann haben wir vielleicht die Chance, ein kleines bisschen kulturelles Leben zu haben. Nicht unsere Konzerte zu retten, das nicht, aber vielleicht ein bisschen kulturelles Leben. Das war die Idee. Fanden wir super. Was wir auch super fanden, war, alle kommen und sagen, hey, ich habe eine Idee, ich will die erstmal genehmigen lassen und dann will ich das Geld zusammensammeln und dann fange ich an, die zu entwickeln. Und die haben gesagt, Geld auf den Tisch, das Ding ist fertig, wir machen das jetzt. Das fanden wir einfach alle geil. Das haben wir als Fantas, das ist nicht jetzt meine Idee, nur ich war in der Öffentlichkeit das Gesicht dazu. Also haben wir als Fantas Geld auf den Tisch geknallt, das Ding war quasi fertig und wir sind dann rausgegangen und haben gesagt, das ist das Ding. Im Zuge dessen ist eine irrsinnige Abenteuergeschichte entstanden, die mich durch die Bundespolitik geführt hat und auch in die Höhen und Tiefen der deutschen Sicherheitsszene und sehr, sehr, sehr lehrreich, sehr lehrreich. Und dazu hatte ich natürlich viel Zeit, weil wir den Fantas nicht viel zu tun hatten. Aber ich habe mir das nicht rausgesucht als Beschäftigungsmaßnahme, weil ich nichts zu tun habe. Da haben wir als Band ganz andere Sachen gemacht. Wir haben versucht, Texte zu schreiben. Wir haben ja ein trauriges Lied gemacht, Irgendwann, was so ein bisschen die Melancholie des Lockdowns beschreibt. Später sind wir völlig verrückt und überdreht und besoffen, haben wir einen Titel geschrieben, den wir nie veröffentlichen werden. Der heißt Der Sound der Pandemie. Wir haben angefangen, eine Stelle zu nehmen von hier, wir kennen aus bei der Murphy Gang. In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen.
Was haben gerade verstorben, ne? Der Bassist, glaube ich.
Ah ja, ja, das stimmt, genau. Der Alte ist noch da, der Sänger. Wir haben dann geschrieben, in München ist der Ofen aus. In Hamburg bleibt man gleich zu Hause. In Stuttgart sagt man gute Nacht. Berlin hat einfach zugemacht.
Das klingt jetzt ein bisschen nach Thomas Gottschalk aus den 80ern, aber ja.
Ja, wir haben auch den Sound von Spider Murphy Gang gesampelt und dazu ein Beat gemacht. Das war wirklich witzig und richtig cool. Und dann haben wir halt so ein paar Lockdown-Witze gemacht, so dass man halt den Kühlschrank gleich nebens Bett stellt am schlauesten. Dass das Internet in die Knie geht, man seine scheiß Videokonferenz nicht machen kann, weil die Kinder im Zoom sind lauter so ein Zeug, ist nicht witzig, weil Corona ist natürlich überhaupt nicht witzig, ist da beschissen, Menschen sind gestorben, Leute haben ihre Arbeit verloren, alles hat sich gedreht, darüber macht man keine Witze. Aber ich wollte nur sagen, das sind so Sachen, die wir gemacht haben, weil wir Zeit hatten. Wir haben
übrigens versucht, Songs zu machen, die Scheiße. Der dümmste Spruch von Nicht-Betroffenen, darüber macht man keine Witze, doch man muss Humor an den Tag legen, um es erträglicher zu gestalten.
Humor ist total wichtig.
Wichtig. Und ja, der eine oder andere Betroffene, und das meine ich gar nicht blöd, mag in dem Moment, ja, ist nicht witzig, aber doch, es macht es erträglicher. Die Welt macht es erträglicher für viele, viele, viele Menschen mit Humor.
Ich bin mir nicht sicher, ob dieses bei der Murphy Gang Idee, ob dieser Gag mit den in München ist da oben aus, ob das nicht vielleicht irgendwo überlebt am Ende, weil das ist tatsächlich wirklich witzig und ist auch noch neu.
Aber, also, ist in München nicht immer der Ofen aus?
Wollt ihr das nicht doch veröffentlichen?
Ich kenne genug Münchner, die das laut verneinen würden.
Also was ganz toll zu sehen war, wir hatten relativ früh Kontakt im Rahmen dieser Luca-App.
Du und Smudo.
Ja, unser Team natürlich drumherum, denn es ging darum, dass wir wirklich in einer Situation waren, und ich werde jetzt rückwirkend, ich denke das erste Mal wieder drüber nach, das ist krass, wir haben Feuer gemacht und Modernist Cuisine oder innerhalb eines Jahres entwickelt. Das heißt, die alte Welt war Papier und Bleistift. Das war ein Schuhkarton. Wir waren verpflichtet, die Datenerfassung in Papierform aufzuheben. Wir haben vorher drüber nachdiskutiert, dass wir keine Strohhalme aus Plastik mehr herstellen oder benutzen wegen der Delfine. Und auf einmal produzieren wir einen Müll, einen Datenmüll, einen Erfassungsmüll, wo du weißt, das
bringt's.
Wir hatten zwischen Donald Trump, Mickey Mouse, Marilyn Monroe und nennen irgendeine bekannte Figur der Öffentlichkeit aus der Vergangenheit oder der aktuellen Zeit, hatten wir als Eintrag. Wir waren verpflichtet zu kontrollieren. Wir durften aber nicht kontrollieren, weil wir nicht berechtigt sind, Ausweise einzusehen. Und wir mussten, also es war eine ganz, ganz komische Situation. Und alle waren so auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Und ich weiß noch, wie du da warst. Und das präsentiert das. Später war es auch nur in Tagesthemen. Spektakulär übrigens. Ja. Auch ein Gamechanger. Wirklich gut. Und das war so, ja geil, da ist eine Lösung. Und die Lösung ist von der Straße. Wir kamen aus einer Welt, wo der Staat sich um uns gekümmert hat. Wir waren krankenversichert oder ich sag mal so in meisten Fällen krankenversichert. Wir sind gegen jede Situation eigentlich auch vom Staat abgeholt worden und jetzt mussten wir uns um das echte eigene Leben selber kümmern. Und da sagtest du noch an dem Tag, ja, und morgen habe ich einen Termin in Berlin, da spreche ich mit irgendwelchen Entscheidern. Und ich sag so, oh Digga, das Schicksal. Ja, mit dem
Gesundheitsministerium, ja, Digga.
Das Schicksal kenne ich. Viel Spaß und bleib lieber zu Hause. Und auf einmal hat das Ding Fahrt aufgenommen. Und da habt ihr, glaube ich, in Mecklenburg oder Schleswig-Holstein, wer waren die ersten? Oder Sylt?
Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, der dortige Bürgermeister.
Aber der ist auch sehr jung und sehr cool, ne?
Ja, das ist ein dänischer Unternehmer eigentlich, der auch, so wie wir zu unserem Job reinkommen ist, der ist plötzlich zum Bürgermeister geworden von Rostock. Wir waren neulich besuchen, Klaus Ruhe Matzen, und haben auch rund um Luca jetzt nach einem Jahr gesprochen, was wir haben ja einige Leute besucht. Aber guck mal, das ist das
Ding. Aber wenn es ihn nicht gäbe, weiß ich nicht.
Er hat das eingestiegen, aber er hat auch gesagt, das ist so viele Sachen. Deutschland ist so vielfältig. Mecklenburg-Vorpommern ist so dünn besiedelt, aber hat halt zwei große Metropole, speziell Rostock, macht 40%, glaube ich, des Bruttoinlandproduktes, Bruttosozialproduktes. Über den Hafen und so, wo übrigens auch so viel am Arsch ist unter Corona. Da ist eine Riesenwerf, komplett leer, Stahlgerüst, man kann sich das gar nicht vorstellen, tausende von Arbeitsplätzen, alles am Sack. Gleichzeitig aber ist es so, wenn du Rostock hast, hast du automatisch fast Mecklenburg-Vorpommern, weil du halt sozusagen 40% des Landes im Prinzip hast, und dann hat man nur Schlesig, da hatten wir, ist dann sozusagen Luca in Mecklenburg-Vorpommern mit ihrer Initiative tatsächlich entstanden, oder hat das erste Bundesland gewesen. Das war eine legendäre Videokonferenz, in der das dann, da geht es ja auch um Vergabeverfahren und sowas. Es gibt noch andere Anbieter, die haben nicht das gleiche gemacht wie wir, aber das muss man erstmal klar machen. Gleichzeitig brennt es aber draußen, es ist eine Pandemie. Du kannst nicht sagen, hey, wir machen erstmal 9 Monate lang mal Vergabeverfahren und dann gucken wir mal nach weiteren 100.000 Toten, ob das eine gute Idee war. Sondern das musste auch irgendwie schnell passieren. Und ich erinnere mich noch, wie die Videokonferenz ausging, plumm, und ich weiß gar nicht, wer es war, was der Sozialminister, der Wirtschaftsminister, er sagt, das erste ist aufgesagt, Hennig, Asmodo, Sie haben es geschafft. Was haben wir geschafft? Sie haben die Vergabe bekommen. Und das gibt's ja gar nicht! Und das tatsächlich war das, weil wenn du ein Vergabeverfahren hast, dann ist das Modell für alle anderen Bundesländer. Aber pass auf, nur mal ganz
zurück. Da wollte ich nur kurz zu sagen, als es denn durchkam und ich das gelesen habe, weil ich war auch skeptisch, ne, weil viele Leute hatten viele Ideen, es war eine unfassbar kreative, abwechslungsreiche Zeit. Da waren einige Goldgräber dabei, die gesagt haben, boah, dann machen wir das Geschäft unseres Lebens. Da waren einige wirklich smarte, intelligente Ideen dabei, Luftfiltersysteme für Räumlichkeiten, die bis heute nicht in den Schulen eingebaut sind, jedenfalls nicht auf Vorschrift. Stattdessen quält man weiterhin Menschen unter starken Einschränkungen, dem Bildungssystem nachzugehen. Aber als ich das gelesen hatte, dass es Mecklenburg-Vorpommern das jetzt sozusagen übernommen hat, hatte ich ein Gefühl, und es sei mir böse, wenn ich das so sage, weil ich ja schon vorher Kontakt hatte, so ein bisschen wie wir sind Kaiser. Ich hatte so ein bisschen, ja, wir. Weißt du, so, ich hatte einen Wir-Moment. Weil ich diese ganz kleine Pflanze kurz begleitet, hatte nichts mit mir zu tun, ich habe nichts dafür getan, es war nichts da. Aber ich war so richtig stolz, auch auf dich und auch auf die Jungs und auf uns, weil die normalen Menschen sozusagen, die gar nichts mit dieser Systematik zu tun haben, haben es geschafft, eine Lösung zu bringen. Und wenn ich jetzt durch die Straßen gehe, ich bin neulich in einen Laden reingegangen, der hatte keinen Luca. Und da dachte ich, da ist was falsch. Das ist so eine Selbstverständlichkeit geworden. Es ist so ganz normal geworden. Und es lässt uns eben dieses Leben, und es wird ja irgendwann auch mal weniger wieder werden mit der Luca. Aber top. Und es ist ein lösungsorientiertes, oft in der Privat-, ich will nicht Wirtschaft sagen, weil es ist nicht überwiegend ein wirtschaftlicher Gedanke, sondern eine kreative Problemlösung.
Für jemanden, der Dokumentationspflicht machen muss, verpflichtet ist, Gastro. Und zwar, das ist doch das Ding. Es wird ganz oft, es wurde bei Rund um Luca auch viel kritisiert, da ging es dann um Datenschutzprobleme und so. Ganz kurz zusammengefasst, wir sind immer am Ball geblieben, haben immer versucht, Sachen, die nicht okay waren, irgendwie zu lösen. Es wird viel Schaum geschlagen, aber wir nehmen es immer ernst. Was aber vergessen wird bei der Diskussion ist, dass das jetzt hier nicht die Corona-Lösung ist, sozusagen, sondern wir haben versucht, einen Prozess zu vereinfachen, zu dem uns sozusagen die Corona-Schutzverordnung gezwungen hat, nämlich diese ganze Zettelwirtschaft, damit die Gastro, und speziell bei dir, Tim, ist es ja so, du hast ja nicht irgendwie Laden mit 4 Tischen, wo man mal irgendwann so 5, 6 Zettel ja durchaus verwalten könnte.
Ich hätte ein Gesundheitsamt lahmgelegt.
Ihr habt einen riesen Laden, allein die Freifläche, die du machen konntest unter Hardcore-Corona mit dem Zelt irgendwie vorm Haus, hat so viele Plätze. Die armen 4 Schweine, die diese Zettel einsammeln müssen, verwalten müssen, so ein Quatsch. Damit du dann dieses Ding machen kannst, brauchst du gar nichts mehr machen, außer irgendwie diese App machen, alles andere läuft.
Und das war eigentlich der Hauptsache, das war unsere Herangehensweise. Natürlich gibt es im Rahmen der Corona-Pandemie ganz viele Learnings, was man so lernt, weil man wusste einfach nicht, man weiß bis heute noch nicht viel darüber, wie stecken sich die Menschen an, weil keine Daten dazu erhoben werden, weil sie anonym sein müssen. Jetzt mit Luca hat man ganz viele Möglichkeiten rauszufinden. So passiert es. Man hat durch Luca rausgefunden, dass man den Einzelhandel zum Beispiel nicht Contact tracen muss. Das erste Bundesland, was es rausgefunden hat, habe ich vergessen, Thüringen oder Sachsen, die haben es dann nicht mehr gemacht. Da hieß es dann in der Szene, ja, Luca ist nutzlos. Nein, Luca hat es ermöglicht rauszufinden, dass man im Einzelhandel das nicht braucht. Sonst hätten wir den ganzen Scheiß noch. In Brandenburg hat mir ein Veranstalter gesagt, er hatte letztes Jahr im März ein Festival gemacht, 10.000 Zettel. Und dann, um dieses eine Festival, so ein Polizei-Jubiläumfest irgendwie so. Und dann hat es geheißen, dann müsste die nach 2 Wochen oder 4 Wochen vernichten. Und dann hat sich einen Aktenvernichter gekauft. Und der ist nach 3000 Zeiten kaputt gegangen. Und der hat gesagt, er wäre froh gewesen, wenn er sowas wie Luca hätte. Ja. Und das ist dass diese Entlastung sozusagen für jemanden, der Veranstaltung machen soll, das ist ein Punkt. Natürlich gibt es auch
übrigens... Wenn man eine blöde Frage stellt, verdient man mit Luca Geld?
Na, das sage ich euch gleich. Das sage ich euch gleich was. Das andere ist, dass wir hier in Hamburg, und darauf dürfen wir stolz sein, hier in Hamburg haben wir eine super Mitarbeiter, der sie Gesundheitsämter, die angeführt werden von dem Herrn Röske, die haben diesen Pandemie-Manager gebaut. Die haben quasi eine Software gebaut, in der sie ganz viele Einsatzsoftware rein haben, mit der es möglich ist, diese Pandemie zu managen. Und das ist eine große Freude. Ich habe die noch nicht besucht, zu sehen, wie die eigene Software in einem Software-Environment super sinnvoll funktioniert und wirklich hilft, in der Pandemie zu helfen, denen, die beteiligt sind. Natürlich hilft es nicht, den Virus zu vertreiben, aber die im Gesundheitsamt Hamburg sagen, wir können uns auf die großen Ausbrüche konzentrieren, wir müssen diesen ganzen kleinen Scheiß nicht managen. Und das ist super. Sie haben das alles so zusammengebaut, dass jeder, der mitarbeiten will, macht 2 Tage lang Schulung und kann im System arbeiten. Mhm. Das ist einfach ein Hammer. Und das sind Sachen, um die es ankommt. Jetzt, was kann man an Luca verdienen? Es ist ja so, die Idee war, dass wir machen, okay, wir schmeißen erstmal Geld auf den
Tisch. Ich höre immer Apps und dann denke ich immer börsennotiert.
Nein.
Ah ja. Das ist aber ein richtig schöne Gedanke. Wirklich.
Das ist ja drei Apps machen.
Dann machen wir alle machen nur Apps. Weil ich bin jetzt bei so viel Start-up-Preisen.
Ja, natürlich
Start-up. Und alle wollen Apps. Ich
natürlich, weil die Apps gestalten das Leben. Da gibt es ganz viele Ideen. Als Luftfahrer bin ich tatsächlich mit einem kleinen eigenen Startup, was Capital Smart heißt, einer Luftfahrt-App.
Capital Smart.
Ist eine Marktplatz-App? Eine Marktplatz-App?
Was heißt das denn?
Ich höre ja mal zu, um mitreden zu können. Und zwei schlaue Menschen haben sich über eine App unterhalten, unter anderem der Chef von OMR und Philipp.
Eine App, die einen Marktplatz
hat. Ja, und dann geht es halt um, viele Apps wollen das bedienen, dass Interessen, Bedürfnisse und Angebote sich miteinander verbinden. Um dann sozusagen ein Business draus entstehen zu lassen.
Nee, okay,
eigentlich der Kleinanzeiger.
Das Business besteht bereits. Es ist ein bisschen wie Luca. Da wird etwas abgebildet, was bisher analog und aus den 90er Jahren stammt und sozusagen modernisiert. Aber es ist ein ganz kleines Ding. Luca, kann man Geld mit Luca verdienen? Die Idee war ja, wie ich vorhin geschildert hatte, wir wollten wieder Konzerte machen, wir wollten in irgendeiner Form, dann ging das nicht, dann war die mit Luca die Idee, man kann aber Veranstaltungen und Kulturbewerbe vielleicht irgendwie durch die Pandemie bekommen, indem man sie eben runterdampft, aber nicht komplett zumachen muss bei 30 Inzidenzen pro Gesundheitsamt. So, und dann haben wir aber erstmal das alles bezahlt und sind damit losgetigert. Aber weil wir nicht wussten, was ist das, war das Einfachste, wir machen, das ist ein Gründerding. Das Ganze ist eine Firma, wir schmeißen das Geld drauf und dann gehen wir raus und versuchen, das irgendwie so zu machen, dass es sich erstmal finanziert. Es ging primär nicht darum, Geld zu verdienen, es ging darum, dass es halt geht. Es muss gehen. Was müssen wir machen? Wir müssen die Gesundheitsämter ansprechen. Wir haben mit der Chefin der Ärzte, total hat gesprochen, mit Brockmann, Virologen, mit den No-Covid-Leuten, Melanie Brinkmann. Wir waren beim Bundesgesundheitsminister telefoniert mit Jens Spahn, dann mit seinem Digital-Spezi Ludewig und dann mit den einzelnen Ländern, hat mit Laschet eine Videokonferenz gehabt, mal als Beispiel. Mit dem Finanzstaatssekretär Wolfgang Schmidt.
Ganz schönes Name-Dropping hier gerade, aber mach weiter.
Es war wirklich völlig verrückt, weil alle haben auch zugehört und es wurde deshalb Luca von den Ländern lizenziert, weil wir haben unheimlich hohe Serverkosten und Datenschutzkosten und Zertifikatskosten, damit diese ganzen Daten alles sicher ist. Das haben wir versucht so grob zu taxieren und haben halt jedem Land, wenn es das machen wollte, eine Summe, eine Lizenzsumme genannt, die sich berechnet aus dem, was wir wahrscheinlich brauchen, das Produkt zu pflegen.
Kann man die Summe nennen?
Nein, die Summe ist bekannt. Für 13 Bundesländer, glaube ich, 22 Millionen Euro.
Ach, das war.
Ich finde es nicht schlimm, für eine Leistung Geld zu bekommen, wenn jetzt wer auch immer Kanzler wird. mich anfragt, ob ich mal catern würde für den nächsten Staatsempfang, würde ich auch Geld nehmen.
War ja auch nicht umsonst.
Nee, also
nur nicht 22 Millionen.
Die Frage ist jetzt nicht, dass man für etwa eine Leistung Geld bezahlt. Die Frage ist, dass man das muss ja passieren. Aber das klingt so viel. Aber wenn man überlegt, was die Telekom möchte für die Server, die wir benutzen, wir haben 30 Millionen Downloads. 400.000 Restaurants, das ist ein riesen Datenvolumen, das muss abgewickelt werden, das muss sicher sein. Da kommen Rechnungen von der Telekom 500.000 hoch, einfach so. Das musst du vorher überlegen, okay, wie lange geht das? Dann machst du Lizenzverträge, halbes
steckst
Jahr.
Steckst du da wirklich so drin?
Null, ich lass es mir erklären.
Okay.
Aber das ist ein halbes Jahr oder ein Jahr machen wir die Verträge. Und natürlich geht das so lange, wie die Pandemie ist. Natürlich die Daten, ich kann nicht sehen, wer irgendwas ist. Uns wurde immer vorgeworfen, wir würden da ja, man könnte rausfinden, wer wo ist. Nein, kann man nicht. Wir haben es extra so angelegt, es ist ja auch Open Source veröffentlicht, dass man eben das nicht sehen kann. Wenn die Pandemie gelaufen ist, ist das irgendwie weg. Das ist einfach so. Und wir sind froh, wenn wir es am Ende, wenn die Pandemie gelaufen ist, wir am Ende nicht drauf bezahlt haben, sondern alles irgendwie funktioniert. Das sind 30 Mitarbeiter, die die ganze Zeit das Produkt pflegen.
Ja.
Hier in Hamburg, das ist jetzt nicht unsere Kostenstelle, aber hier in Hamburg gibt es auch eine Luca-Hotline, wo du als Veranstalter anrufen kannst und dich beraten lassen kannst, was du machen sollst. Oder war Schleswig-Holstein, ich habe es vergessen. Keine Ahnung, es gibt so viel Holz, was da dran ist. Und wenn du dann überlegst, wie viel die Corona-Warn-App gekostet hat und was zum Beispiel das Marketing gekostet hat und sowas, wir kosten ein Viertel der Corona-Warn-App. Aber wir entlasten den kompletten Kreislauf der Kontaktverfolgung.
Komplett.
Das muss man in eine Relation sehen. Und wenn es irgendwann mal einen Punkt gibt, an dem ich etwas verdiene, ist, wenn die Pandemie vorbei ist und dann Strich wird drunter gemacht, am Ende bleibt noch irgendwas rüber, kann ich hoffen, dass von meinem Betrag, den ich reingeschmissen habe, vielleicht noch was übrig bleibt. Und wenn nicht, mir scheißegal.
Kann das Apple kaufen oder kaufen die nicht immer?
Mit was wollen sie denn kaufen?
Ich weiß ja nicht.
Eine App, mit der man Daten erhebt, die kein Mensch nutzen kann.
Das Einzige, was man vielleicht
ins Rennen werfen könnte, ist, im Gesundheitswesen haben wir sozusagen einen Standard etabliert.
Ja.
Es ist ja nicht die letzte Pandemie.
Nee.
Wenn es wieder dazu käme, wäre etwas da. Na dann wäre, aber ey, bevor ich anfange, die Knifte zu zählen, obwohl es mir echt nicht geht, weil ich habe einen tollen Job. Meine Güte, ich habe 200.000 Tickets da draußen, die ich spielen möchte. Ich brauche nicht irgendwie mehr Kohle mit Luca verdienen. Dann wäre ich sehr, sehr stolz, daran mitgewirkt zu haben, irgendwie eine App gestaltet zu haben, zu der Leute Vertrauen haben und der man anfangen kann, die nächste Pandemie vielleicht auch laufen zu lassen.
Eine Frage mal außerhalb der App jetzt, weil wirklich das Ding ist Mörder und es ist eine Erfolgsgeschichte und es geht nicht ums Monetäre, ohne da irgendwie damit da jetzt nicht hinten noch irgendein Schatten draufgelegt wird.
Die Frage.
Warum war die Veranstaltung, warum waren die Bands, warum waren die Stars der Szene so leise? Ich habe damals nichts von den Ärzten gehört, ihr habt nichts von den Toten Hosen gehört, ihr habt nichts von den Rammstein, ihr habt nichts von den Leuten gehört.
Das ist alle Sachen.
Ja, aber sie wären doch das Ohr, also sie wären doch die Sprache gewesen. Sie hätten doch Aufmerksamkeit schaffen können. Das Einzige, was ich mal während der Pandemie über die Veranstaltungsbranche gehört habe, war, glaube ich, Helge Schneider, der Brief.
Ach, du bist jetzt bei der Veranstaltungsbranche.
Ja, also warum war die Veranstaltungsbranche? Weil ihr seid doch die Sprachrohren mit den größten Gehör, mit den größten Möglichkeiten in so einer Zeit.
Also die Veranstaltungsbranche war wirklich ratlos oder ist auch ratlos. Die Hosen, die Ärzte haben jetzt ja gerade die Retourkontrakt canceln müssen, weil sie...
Wegen Vorverkauf, oder?
Ich weiß nicht. Tatsächlich, die echten Gründe weiß ich nicht. Ich weiß, was sie halt gesagt haben, weil sie nicht verschieben können, weil sie dieses Jahr nicht mehr schaffen wegen Corona-Maßnahmen und weil sie aufs nächste Jahr verschieben wollen.
Ich habe gehört,
wegen Vorverkauf. Weil die Hallen alle zu sind. Es kann sein, ich habe ja auch vorhin erwähnt, dass der Konsument sehr zögerlich ist und Sorge hat. Ich weiß nicht, ob ich mir für Dezember Ärztekarten sorge.
Ich habe Elton John das dritte Mal.
Ich habe Louis C.K., einen hervorragenden Komödianten aus USA.
Ich habe Lionel Richie.
Nimmst du mich mit?
Ich mal gucken, wenn einer von, bis es dann soweit ist.
Ich weiß, hoch umstritten auch mal eine Zeit lang.
Du kannst mit mir zu Lionel Richie, den habe ich das dritte Mal.
Lionel Richie finde ich auch geil.
Ja, Stadtpark.
Spielt er im Docks?
Stadtpark.
Darf man noch zu Louis C.K. gehen?
Natürlich. Ja, Louis C.K. hat das wieder gerade.
Allein um zu sehen, wie es auf der einen
Seite... Der hat sich am Bubenspätzle rumgespielt.
Ja, das kann man so sagen.
Es gab einen MeToo-Moment für Louis C.K. Louis C.K. hatte das, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich bin original nachgeflogen nach Oslo, um ihn endlich mal live zu sehen.
Ich wollte ihn mal für die Bullerei buchen.
Und ich glaube, es ist ein komischer Typ.
Wobei
würde hervorragend in die Bullerei passen.
Wir haben ja einen Comedy-Club in der Bullerei. Gehostet von Sebastian. Damals auch ins Leben gerufen mit deinem Partner.
Mit André Kramer zusammen.
André Kramer. Und dann haben wir die Brüllerei, wo wir teilweise namhafte, teilweise ganz unbekannte Leute. Ja,
das war schon der erste Comedy-Club Deutschlands, also nach dem Quatsch-Comedy-Club. Aber das war die richtig erste große, berühmte Open-Mic-Stage.
Das muss man schon sagen. Ah, das war mir nicht muss bewusst. Aber waren sehr, sehr, sehr gute Leute. Und irgendwie, ich fand Louis C.K. auch wahnsinnig komisch.
Aber der war nicht da.
Nee, ich hatte ihn dann mal angefragt. Also, ob er nach Deutschland kommen würde, weil ich dachte so, ja, die wissen gar nicht, wo Deutschland liegt. Hat nicht funktioniert an der Stelle, kann ich sagen. Ich habe eine ganz spannende Frage, die bei unserem ersten und letzten Zusammentreffen kurz stattgefunden haben, wo ich im Nachhinein dachte, was hast du gerade gesagt?
Ja.
Und zwar grundsätzlich Biografien. Ich finde ja immer fantastisch, wenn so 60, 70, 80-jährige drogenverseuchte Hardcore-Rocker irgendwelche
Bücher schreiben,
wo sie angeblich daran erinnern können, wie viel Heroin die sich in Augapfel gespritzt haben und mit wem sie da gerade namentlich zu welcher Uhrzeit was getan haben. Da sage ich, das entzieht sich so meiner Glaubwürdigkeit, wo ich sage, wenn du so viel genommen hast, dann kannst du dich doch wirklich nicht mehr dran erinnern. Das ist doch Quatsch.
Das haben sie doch bei Keith Richards gesagt. Diese Biografie setzt erstmal voraus, dass er sich erinnern kann.
Hat er? Ja, aber mal. Und dann war so ein Moment, und da ging es um Texte. Und wir haben über einen Kollegen gesprochen, der einen Teleprompter hat, obwohl er, weiß Gott, textlich gesehen nicht unbedingt einen benötigt. Da ist so. Und dann ging es darum, wie merkst du da eigentlich die Texte? Kannst du immer die Texte? Was machst du damit? Und er erzählt er so eiskalt. Smudo.
Ach so.
So, ich frage ihn, so mit den Texten. Da hat es keine Textsänger. Ich meine, das ist ein unfassbare Bam, 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 Bam. Er wird auch keine 20. Irgendwann ist auch so, ja, das ist so viel Kopfzeug. So viel. Und er erzählt ja ganz trocken, ja, irgendwann war ich mal krank und da sind die zu dritt aufgetreten.
Ja, nicht krank, ich habe den Flieger, der Flieger ging also, nicht, da war der Motor kaputt.
Also die Fanta 4 waren dann die
Fantastische Schweiz
vor 10.000 Leuten.
Und dann musste
er
erzählen,
Smooth gerappt und ich habe auch die Aufnahme und dann vertut er sich die ganze Zeit.
Ja, aber so wie ist das? Ich bezahle die Fantastischen Vier. Und
nix.
Visuell, da stehen da drei.
Ja, du musst den Sternchentext lesen.
Nein, das ist tatsächlich
wenn
nicht
Tesla nicht fliegt, also, dann sind es nur drei.
Nee, es ist die Band, die Fantastisch, also man würde sich, wenn man wirklich diese Klage formulieren würde, dann würde man sagen, doch, das ist die Band, die Fantastischen Vier. Es steht nirgendwo irgendwie verankert, dass irgendwie alle Mitglieder dabei sein müssen. Das ist übrigens ein Klassiker, den man kennt von Sister Sledge oder Pointer Sisters und diesen ganzen alten Soul-Bands.
Bonnie M.
Die sich dann auch, wenn sie älter werden, oft zerstreiten.
Ne?
Keine Ahnung, es gibt Bands, Geschwister, Pointer Sisters, Sister Sledge, die sich zerstreiten rund um irgendwie Rechte und dann geht die eine Schwester auf Tour mit zwei anderen Puppen und dann sind das Sister Sledge und dann geht die andere Tour und dann gibt's eben dreimal diese Formation. Das ist ein ganz großer Klassiker. Nee, aber es gab keine Klage, alles in Ordnung. Einmal kurz Buh rufen und dann haben sie es irgendwie hinter sich gebracht. Das ist auch länger her. Aber hey, Texte vergessen. Kommt schon mal vor. Und wir haben immer Scherz darüber gemacht, wie es ist, dass so Leute wie Frank Sinatra und sowas sich ihre Texte mit dem Prompter einblenden lassen. Wobei natürlich man wirklich alt und grau ist, kann das ja passieren.
Ja.
Ich habe eine tolle Doku gesehen auf Netflix mal, wo der Kapellmeister, der Musical Director von einem Schlusskonzert von, also irgendwie als das letzte große Konzert in New York oder sowas von Frank Sinatra, erzählt hatte, wie das war mit ihm zu arbeiten. Und dann stehen sie wirklich auf der Bühne und dann dreht in dem Takt, bevor es losgeht, dreht sich Frankie um und sagt zu ihm, what's the first line? Und er, start spreading the news. Und dann ging das aber ab.
Weil das finde ich immer die größte Leistung. Also wie alt bist du jetzt?
Ich darf 53, Lars. Fragen,
ich bin du bist 50?
Und 53.
53. Sorry.
Jawohl.
Du hüpfst rum wie ein 16-Jähriger auf der Bühne, wie ich das wirklich.
Das liegt daran, dass ich mich jeden Abend meine Haut mit Jägermeister eincreme.
Genau. Du merkst dir die Texte irgendwie, was wird ein Signal für dich sein, zu sagen, ah, jetzt ist gut, jetzt bin ich Johannes Heesser.
Johannes Heesser hat ja auch mal so toll gesagt, er war 107, hat er auch gesagt, manche Sachen kann man nicht mehr, man ist ja nicht mal 105. Den besten Spruch überhaupt.
Aber wird es so einen Moment geben? Ich frage mich das oft.
Ich frage mich das oft. Für mich war das, je jünger ich war, eigentlich klarer, als es jetzt ist, weil es ist einfach mein Leben, es fällt mir eben schwer. Ja. Natürlich habe ich auch Angst vom alten Grau und Greis werden und so und erschrecken auch manchmal, wenn ich so bei uns vielen, kennen ja einen drei sehr gut oder wenn ich uns auf der Bühne sehe oder in Interviews sehe und ich so merke, dass ich so manche Anwandlungen bekomme, die man eben kriegt, wenn man alt wird. Ne? Eine Form, ein Gestus oder sowas oder eine Form zu reden. Vielleicht ist der Vorteil dadurch, dass man eben, wenn man viel im Fernsehen ist, das eben sehr gut beobachten kann und auch dagegen trainieren kann und so.
Dann habe ich aber lang sehr viel, fast 10 Jahre war ich mit Mike Krüger in einer Quizshow. Eine Quizshow, sagt die Wahrheit, schön spießiges drittes Fernsehen im Südwestfunk. 4-mal im Jahr gehe ich nach Baden-Baden und drehe da meine Folgen. Über 600 Stück schon gemacht. Mache ich immer noch, macht Spaß. Ich war immer das Nesthäkchen. Bin ich jetzt nicht mehr. Pierre Krause ist das Nesthäkchen. Aber der ist ja auch schon mal in Sende 40. Und dann denke ich auch.
Schöne Grüße übrigens.
Dann denke ich auch.
Wollte ich gerade sagen, wenn der in meiner Biografie auftaucht, dann ausschließlich aufgrund von Erzählung.
Und da habe ich halt ganz lange mit Mike zu tun gehabt. Und als ich den kennenlernte, was ja auch schon eine Weile her ist, da habe ich ihm auch ganz viel erzählt, ja, ich weiß nicht und so, wie das wird mit dem Älterwerden, irgendwie aus dem Geschäft raus, sich auch vielleicht peinlich wird oder so. Und er hat mir gesagt, ich soll sofort aufhören, mir all diese Sorgen zu machen, weil das wird nicht passieren. Das ist ein Vorgang, über den man sich Gedanken macht vorher. Aber im echten Leben passiert er nicht. Du wirst immer in irgendeiner Form deine Jobs machen. Entweder in der Form, dass du halt nur noch auf 80-jährigen Geburtstagen spielst oder irgendwelche Firmenchefs, die dich vor 30 Jahren mal geil fanden. Oder hier und da vielleicht nochmal eine tolle Idee hast und dann eben vor deinen Leuten spielst. Aber das wird sich nicht ändern, bevor du nicht aktiv aufhörst. Und das hat mich sehr getröstet. Mhm. Und seitdem habe ich aufgehört, mir darüber wirklich reell Gedanken zu machen. Es kommt aber immer mal wieder vor, wenn ich, wie gesagt, uns so sehe und dann so denke, ja, ist das so oder so. Aber jetzt haben wir diese Form des Pessimismus hatte ich vor Corona relativ stark. Mhm. Aber jetzt, wo wir meinen Jungs wieder spielen, ist das einfach meine Familie.
Aber ist es
das kann mir keiner verbieten. Es geht sogar so weit, dass ich das so gut und sinnstiftend finde, dass es mir kackegal ist, weil jemand Drittes darüber denkt, wenn er sagt, die sind alt und fett, das ist mir scheißegal. Solange ich jemanden habe, der das geil findet.
Und eure Fans altern doch auch mit zu einem großen Teil, ne?
Ja, also, oder?
Aber nicht
deswegen sage ich ja, zum großen Teil, aber
die Formulierung war eben sehr schön von Mike Krüger auch gewählt. Peinlich ist nicht das. Ich finde nur schlimm wird's, wenn du wütend wirst.
Nee, das ist wütend.
Ja, oder wenn du,
genau. Reich, Kanitzki, Götze, Jorge,
und du musst immer demütig sein. Das finde ich auch, das ist ein wichtiges Mantra. Das gilt ja im Show. Geschäft ist das sichtbar. Ja. Aber es ist ein bisschen parallel mit dem, wenn man anfängt, sagen immer alle, er ist arrogant geworden. Sag ich, nein, arrogant wird man nicht. Arrogant ist man.
Ja.
Und dann bleibt man das auch, wenn man berühmt wird. Ich weiß noch, wenn ich nach Hamburg gezogen bin, die Weidenallee, die Bäckerin gegenüber, die war arrogant. Es ist in jedem umgegangen mit einem Stück Scheiße. Dachte ich, wenn die berühmt wird, wird die arrogant bleiben.
El Pacino hat das mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, nicht ich bin es, der sich verändert, sondern der Blick der Gesellschaft, wie sie auf mich schaut, hat sich verändert.
Also weil er berühmter geworden ist.
Also ich finde, man muss schon aufpassen, dass man nicht wütend wird. Es ist, ich sag mal, je älter man wird, desto näher man dem Angesicht, dem Tod ins Auge blickt, sozusagen. Je kürzer die theoretische Zeit ist, in der man wirklich weg wird, desto wütender wird man vermutlich. Wahrscheinlich ist es sogar was Natürliches, weil man halt eben auch, weil es der Frust ist, dass es irgendwann mal eben zu Ende ist, dass das einen traurig macht, kann ich nachvollziehen. Man sollte aber die Professionalität retten, dass man sagt, okay, das mache ich.
Hattest du nicht im Momente schon?
Ja, klar, natürlich. Ich rieche mich doch ständig über Novaricchio auf und diesen ganzen Nachhaltigkeitswichs und Bums irgendwie so, wo die Leute sich mit irgendwie Green labeln. Das macht mich
ein bisschen wütend. Das ist schon grumpy old
man. Ja, das würde ich schon sagen. Und jetzt habe ich aber gelernt, ey, Dinger, du bist einfach nur wütend, weil du hast zu dieser Welt noch keinen Bezug oder konntest keinen Bezug. Du hattest eine andere Kreativität. Du hast einen anderen Antrieb gehabt. Das ist jetzt der Antrieb dieser Generation. Das ist so, mein Antrieb war damals, Essen volksnah zu machen. Und das klingt jetzt so arrogant und überheblich. Das haben wir erzählt, weil wenn du jetzt die Kulinarik-Szene beobachtest, wir haben Streetfood, wir haben die Imbissbuden, wir haben die Wertschätzung von belegten Broten und Sandwiches, Kultur und Dinge. Wir haben banale Dinge groß gemacht. Und jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Und dazu gehöre ich nicht mehr. Das ist ganz, ganz einfach, ganz klar. Vielleicht kann ich daran partizipieren. Ich bin nur nicht mehr der Antreiber.
Aber gibt's denn Leute, Frage an euch beiden, die euch das spüren lassen, ob eures Status in der Gesellschaft, also gibt's irgendjemand, Tim, der dich spüren lässt, Digga, dafür bist du zu alt, auf den Zug springst du nicht mehr auf.
Nein.
Eben.
Nein.
Also insofern nein. Ist es da kein wirkliches Problem.
Aber es gab mal eine Diskussion rund um meine Person oder um das, was ich gemacht habe. Das ist jetzt 8 Jahre her, da habe ich ein vegetarisches Kochbuch gemacht, das hieß Greenbox oder heißt immer noch Greenbox, sensationelles Werk. Hatte bei uns als Arbeitstitel Untertitel Fett durch vegetarisch, weil es einfach opulente, dekadente, leckerige Fressküche ist und keine wie damals definierte Verzichtsküche. Damals war vegetarisch noch Verzicht. Da habe ich Zuschriften von Vegetarierverbünden bekommen. Ich soll doch bitte das sein lassen, weil ich würde ja auch Fleisch essen. Ich dürfte das nicht. Wo ich nur gedacht habe, fick dich. Das klingt total
Hip-Hop.
Ja, fick dich. Wie ich darf dann? Ich bin kreativ. Ich habe mal einen Ansatz. Ich habe keinen Verzichtsansatz. Ich habe einen Lustansatz. Deshalb, es gibt das mal mehr, mal weniger. Mir ist es nur aufgefallen, warum ich so renitent gegen angehe, über selbstgesammeltes, weil ich esse es ja gerne. Und ich finde es auch geil, ich mal auf eine Art und Weise. Ich mag das nur nicht, wenn Leute sich damit labeln. Ich war aus irgendwelchen, wenn Leute sagen, regional, saisonal, dann sage ich, Digga, das ist wie früher frische Küche. Oder, naja, ich gehe in ein Restaurant, welche Küche sollte es sonst sein? Hausgemacht, in irgendeinem Scheißhaus wird das gemacht sein. Es gab immer schon bei mir so ein paar Dinge, da konnte ich mich drüber aufregen. Ich reg mich auf über Kaffeebuden mit weißen Tresen, weißen Fliesen, mit schwarzen Rollkragen, T-Shirts und dicken Brillengestellen bei den Verkäufern, die mir irgendwas erzählen wollen über irgendeine Röstung, Zusammensetzung, wo auch immer der scheiß Kaffee herkam. Ich bin müde, ich habe Durst, es ist morgens, ich will einen Kaffee. Laber mich nicht voll. Mhm. Ich war schon in der Schulzeit scheiße drauf, was Klugscheiße rein. Und ich bin auch mit 50 noch scheiße drauf. Nur ist es jetzt meine Welt. Also fühlt es sich anders an.
Wie ist dieser eine Witz? Ich möchte einen Kaffee. Was für einen? Den schwarzen? Mit was? Mir fällt aber eine Geschichte ein zum Thema junge Generation, alte Generation und die wir jetzt sind sozusagen, die Fantasie. Wir waren kürzlich bei Clueso, mit dem wir gemeinsam den Titel zusammen gemacht haben. Mhm. Und der hat sein neues Album feiert und hat mit dem MDR zusammen eine kleine Gala produziert, wo gespielt wird. Und dann kommen so Feature-Artists. Und wir haben uns auch überreden lassen, dachten, nee, komm, wir gehen da hin. Wir haben einen gemeinsamen Titel und dann spielen wir das. Und weil wir aber wussten, dass das eine MDR-Produktion ist, ich sage das mal einfach so, man gibt's nicht viel zu lachen. Ja, das war in so einer Asbesthalle irgendwo in Leipzig. Also haben wir uns einen Kühlschrank vorher besorgt.
Asbeste in Leipzig.
Und was zu trinken. Und haben uns das vorher einrichten lassen und sitzen dann da. Dann kamen Bowser und Rocker. Also die neue Generation. So richtig schöne, geile.
Bowser kenne ich, Rocker kenne ich schon gar nicht.
Rocker, Alter, was willst du? So, dann kommen die an und wir hören, weil das alles im Backstage-Bereich, diesem Stahlbetonbau, war das alles nur mit so Tüchern abgehängt. Das waren die einzelnen Segmente in die Backstage-Bereich. Waren. Und dann hören wir nur, wie es heißt, ja, hier ist euer Backstage-Bereich. Hey, super, sagt der Bowser. Vor allem der unsichtbare Kühlschrank finde ich richtig gut. Da war nämlich nichts, da waren nur zwei Sofas und so. Und sind wir rübergegangen und sind wir, hey, pass auf, Jungs, wir haben hier Bier und wir haben Wein, kommt doch mal rein und macht's euch bei uns gemütlich. Dann haben die bei uns gesessen, haben gefeiert, wir mussten ganz, ganz viel auch rumsitzen, haben neben der Interviews gemacht und dann die beiden sind so steil gegangen und haben gesagt, ey, wir haben gedacht, ihr seid so alte Hip-Hop-Stars, alles scheißegal, aber ihr rockt die Scheiße, ihr fanden das so toll, sich mit uns zu betrinken. Und es hat auf die großen Eindruck gemacht, dass wir da hingekommen sind und dafür gesorgt haben, dass wir partyfähig sind. Nicht patinafähig, sondern partyfähig. Wir waren also fähig, an diesem Arbeitstag, den wir alle haben, uns eine gute Zeit zu machen. Und das hat die so beeindruckt, das war für die ein Merkmal von Professionalität in diesem Beruf. Das hat den allerhöchsten Respekt abgerungen. Also hey, wenn immer Rocker oder Bowser hier, so, ne, kein Thema.
So.
Da habe ich gemerkt, auch was wir auch von real und nicht real Hip-Hop und so erzählt hatten, haben uns auch darüber unterhalten. In deren Wahrnehmung sind wir jetzt, das ist natürlich auch der Abstand, so tatsächlich die Grand Seigneurs, die kackt man nicht an. Mhm. Ja, das ist einfach zu viel Respekt. Wer 30 Jahre das hinbekommen hat, das kann kein Weg.
Wollte ich gerade sagen, aber vor 10 Jahren hätte man euch noch kaputt gemacht, aber jetzt seid ihr so alt. 15,
genau. Das ist,
jetzt also seid ihr so alt.
Nee, das ist genau.
Dass so, man sagt so, oh nee,
so wie ich meinem Krüger begegnet bin. Exakt. Da muss ich eben nicht kommen mit Supernasen. Ja, was ist denn das für ein blöder Scheiß?
Ja, genau.
Aber tatsächlich ist es so, dass trotzdem, und das ist eben für mich auch die Überraschung, wenn ich den alten Helden aus meiner Kindheit begegne, dass da auch eine, ich sag mal, eine Form von Natürlichkeit oder Rock'n'Roll oder wie immer man es nennen mag, sichtbar ist und dass man sagt, weil ich glaube, das ist eigentlich der Bruch, der passiert. Du bist ein Konsument von der ganzen Unterhaltung, du siehst diese Leute im Fernsehen und sowas, dann musst du irgendwann selber groß machen, selber vielleicht was in Unterhaltungswelt. Und dann, du bist aber der normale Mensch, der du eben bist, und dann begegnest du denen wieder und dann wird dein Blick auf diese Menschen, die ja der romantisch ist, angeglichen an die Wirklichkeit. Um dann festzustellen, dass das auch normale Menschen sind, ist eine gute Nachricht und das macht dich froh. Ich glaube, dieser emotionale Abdrift ist der passiert. Mhm. Und das ist dann sozusagen passiert. Die haben gemerkt, hey, die fanden das ja cool drauf. Die sind im Prinzip wie wir, halt ein bisschen älter und das ist schon cool.
Tim, Smudo. Tim, wenn du keine Frage mehr hast.
Oh, warte, lass mich. Ich habe hier die ganze Zeit mitgeschrieben.
Ich muss nur dran erinnern, Smudo muss den Babysitter auslösen. Du musst aufs High-Cycle wahrscheinlich.
Nee, ich habe gesagt, meine Schwester hat Geburtstag heute.
Und deine Schwester hat Geburtstag.
Bei mir im Haus, machen sie draußen hinten im Haus, im Garten, in Eimsbüttel, machen eine kleine Party. Die haben einen großen Topf gemacht und haben den ganzen Tag schon Gulasch schmoren lassen.
Für Tims Schwester.
Kenne ich den Partyveranstalter?
Nein.
Nein. Ah nee, das stimmt, der ist ja umgezogen, ne?
Ach so, nein, nicht dieser Veranstalter,
nein.
Das ist Strand, dieses Café, der ganz toll macht.
Das Strandcafé.
Nicht Strandcafé, naja, das Flusscafé.
Ja, das Fluss.
Was ist das Flusscafé?
Was?
Welches ist das Flusscafé?
Café Barmeier.
Ach so, ja.
Ja.
Das ist schön, das kann man an der Stelle mal sagen, das ist wirklich schön.
Habe ich ja übernommen.
Im Heinzpark.
Genau.
Ja, ist schön. Eine
schöne Ecke, schön alternativ, altes Eppendorf noch ein bisschen.
Schöne Ecke, das ist Antifa-Eppendorf.
Kannte ich vor allem.
Das Ding daneben ist ganz geil, das ist ja nochmal so.
Ich wollte nämlich rudern und dachte, danach gehe ich bei dir ein Bier trinken. Das gehört gar nicht dazu.
Andere Frage. Das
ist privat. Guck mal, ich, schön abgebügelt.
Ich muss mich, aber ich muss mich ja wahnsinnig viel damit beschäftigen, was macht der Nachwuchs, ne? Also da ist ein Tempo, das kommt hinterher und ist ja anders als bei einer Platte, die ich einmal kaufe und dann 20 Mal hören kann, weil ich mich drin oder 100 Mal hören kann. Mein Essen ist weg am nächsten Tag, deshalb den Eindruck, den ich hinterlasse, ist relativ kurzfristig. Beschäftigt ihr euch mit sowas wie, oder traut ihr euch das zu, oder ist das gar nicht so sehr gewünscht, junge Hits zu finden, junge Menschen zu finden, zu supporten, eine Nachwuchsakademie.
Das ist doch bei Voice of Germany. Also, ja gut, okay, Voice of Germany.
Gut, bezahlt.
Ja, Voice of Germany ist natürlich auch eine Show das, und natürlich hilft es, das und das ist ein Teil der Show, dass wir uns kümmern können, aber das hat jetzt mit Musik, ich sag mal, mit Musik machen weniger zu tun als mit Unterhaltung und Live-Spielen. Aber nein, nicht so richtig.
Vorband also, oder irgendwie
also
so.
Nicht, ja, wir haben früher unsere Booking-Firma noch gehabt, unsere Live-Firma und davor die Plattenfirma, da waren wir immer auch sehr stark involviert und haben auch viel Talent gesucht. Jetzt ist es eher so, wenn wir Musik produzieren, sind wir immer auf der Suche nach Talent, nach Leuten, die Beats machen und so. Heute macht man das anders wie vor 30 Jahren. Man lässt sich ganz viel Beats kommen. Das kann einfach nur ein Hook sein, eine Line sein, eine Highline, vielleicht aber auch nur ein Beat. Hör mir durch, 500.000 Stück.
Muss ich mir das vorstellen wie eine Zutat? Also ein Produkt, was ich dann zu einem Gericht war oder was?
Das ja, wie eine Basis. Also wie, ja, ich finde es schwer, eine Parallele jetzt zum Kochen zu finden. Aber dass man sagt, es ist quasi ein Beat zum Beispiel. Ja. Und dann kann es sein, der Beat läuft, wir sitzen rum, wir hören uns diese ganzen Sachen an, die reinkommen. Und dann hat der Beat irgendwas und dann fällt einem ein Wort ein oder ein Satz oder ein Gag. Wir haben natürlich auch hier einen Notizzettel. Fällt mir gerade ein, weil das wollte ich eigentlich heute auch sagen. Ich habe so einen Notizzettel, auf dem ich ihm die ganze Zeit Albumtitel aufschreibe. Zum Beispiel neulich ist meine Tochter aufgestanden, setzt den Frühstückstisch und sagt, ich trage seit Tagen Dutt. Das war nicht nur so vom Wort. Ich trage seit Tagen Dutt. Das ist Mude, sein neues Album. Ich trage seit Tagen Dutt. Aber auch so Sachen wie Hänseln und Treten oder Respekt und Gemütlichkeit. Das sind zwei Sachen, die wir sehr wichtig finden. Hausarrest im Paradies oder ganz geil finde ich Sieg heilt alle Wunden. Und solche Notizzettel hat jeder von uns. Dann hören wir also diese Beats und dann kommen irgendwelche Ideen dazu und dann bringen wir die, dann sagt einer mal was oder singt eine Line und wenn das geil ist, wird es direkt aufgenommen und in einen Dropbox-Ordner gelegt. Und dann entsteht daraus, also diese Ideeninsel wird dann immer mehr so angeschwemmt. Jeder sitzt dann so abends und hört sich was an und macht was dazu und so entstehen dann die Songs. Ich weiß nicht, wie Rezeptsuche sozusagen läuft, aber vielleicht fängst du auch an, du isst dich durch die Welt, du liest dich durch die Welt und dann fällt dir eine Zutat ein, irgendwie, David, das finde ich ja Lorbeeren. Alter, was ist denn da los? Und dann fängst du an, vielleicht darauf was aufzubauen oder stellst in die Ecke erstmal.
Ja, Lorbeer ist zum Beispiel ein Beispiel, dass, also es gibt unterschiedliche Motivationen. Manchmal musst du kreativ sein und dann bin ich halt kreativ. Dann greife ich auf einen Erfahrungsschatz zurück und gucke mir an, in welchen Rahmen ich kreativ sein muss. Also ich arbeite darauf hin, was dir gefällt. Aber Lorbeer ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Ich war in Japan und da gibt es Kirschblüten.
Ja.
Kirschblätter. Die werden in Salz eingelegt und die werden von dem Baum ganz kurz vor der Blüte gepflückt und haben ein schönes, mandeliges, kirschiges Aroma. Und Lorbeer schmeckt auch wie Eukalyptus, schmeckt auch wie ein Blatt. Und diese Technik, wie sie den Kirschgeschmack aus diesen Blättern rausgeholt haben, hat mich dazu inspiriert, mit Apfelblatt wiederum zu arbeiten, was aber grundsätzlich nur die Aufgabe von Lorbeer übernehmen muss. Also, wir kennen Lorbeer, das ist der wahrscheinlich der bekannte Beat, der bekannte Rhythmus, der bekannte so, und ich sage, ja, das haben wir aber jetzt schon gehabt und jetzt suche ich was und jetzt twiste ich. Jetzt suche ich eine neue, was aber von der Grundaromatik her genau das gleiche ist.
Also das ist kreatives Arbeiten, das kannst du auf alles anwenden. Richtig. Du nimmst was Bekanntes und twistest oder es inspiriert dich zu einer neuen Sichtweise. Ja, und so würde das gehen.
Doofe Frage, gibt's Berleska eigentlich noch bei euch?
Ja. Er ist immer noch unser Traditionsmanager. Ja. Und der hält sich zum Glück auch aus kreativen Fragen
raus. Mit dem hatte ich mal einen sehr, also der Manager oder ist Manager?
Der Entrepreneur des Veganismus in Deutschland.
Genau. Berleska und wir hatten mal überlegt, ob wir gemeinsam aus dem Konflikt zum Beispiel heraus eine Art von veganen Restaurantkonzept machen. Und wir hatten dann auch diverse Male schon in der, damals als ich noch Dokus gedreht habe für die ARD, auch in den Thomas D. Duktus hineingefragt, ob da irgendwas geht. Und da war auch so ein bisschen die Antwort, ja, ist nicht so unser Ding. Wir mögen uns dazu nicht öffentlich äußern. Wobei ich das so schade fand, weil ich dachte, in der Kombination Berleska, streitbar und hält auch nicht die Schnauze, was geil ist. Tim Melzer, assi, streitbar, hält nicht die Schnauze. Plus jemand, der Attitüde hat, plus um
Dinge
nach vorne zu
bringen. Und die Show hätte gehießen Leska-Backe. So.
Ach, schön.
Also, ja, der Bär wollte ja ein vegetarisches Fastfood-Restaurant.
Genau, genau. Und da waren wir ja dran und das, aber das war dann halt so ein typisches Ding, ja, wie I call you, nee,
ja, ja. Und es ist halt leider auch, hat nicht funktioniert, wie er wollte. Ich glaube manchmal.
Hat er es gemacht?
Ja, hat es gemacht, ist auch baden gegangen.
Ja, mit dem Falschen.
Ja, das kann sein. Mit das kann sein. Falschen. Es ist immer eine Frage des Teams.
Es ist immer,
speziell Bär hat immer ganz viel auch mit anderen Musikern gearbeitet, aber wir sind die Einzigen, die bisher immer erfolgreich zusammengearbeitet haben. Ich weiß, man weiß es manchmal nicht, welche Scheiße man an die Wand wirft, dort auch kleben bleibt. Wer weiß das schon?
Hat sich nie einer bei euch daneben genommen im Team? Also wo ihr sagtet, so in der Gruppe, oh, wir müssen jetzt langsam echt
mal wir machen gehen, das so lange, dass jeder auch mal eine schwache Phase hat und wir gelernt haben.
Ja, jetzt ist cool, aber früher.
Ja, aber es war nie richtig schlimm. Es war immer so, dass wir immer gemerkt haben, also ich glaube, wenn einer von uns mit seiner, ich wende mich mal von der Band ab, mache was eigenes damit erfolgreich gewesen wäre, erfolgreicher als mit der Band, dann wäre das vielleicht zerbrochen. Aber eigentlich war es immer so, dass wir immer wieder spüren mussten, dass das, was wir gemeinsam haben, das ist im Prinzip die kulturelle, schöpferische Heimat ist.
Ja.
Für uns alle fünf, wenn ich den Bär auch mit.
Ja, sagt das Sebastian, der will ständig größer, höher, weiter, berühmter, der will.
Lass ihn doch, jeder muss auch dürfen.
Ja.
Und man darf auch. Und ich finde, es ist immer gut, wenn man auch eine Familie hat. Und wir haben, wir waren auch mal manchmal so ein bisschen eifersüchtig, manchmal so, der mit seiner Jazzkantine, der mit seinen Turntable-Rockern. Aber wir haben auch festgestellt, nein.
Stimmt, das war dir auch.
Man muss das preisen. Und das sind Sachen, die man übrigens, was mir nicht bisher gelungen ist, aber auch in die Ehe nehmen sollte. Man sollte sagen, auf die guten Sachen preisen, auf die schlechten Sachen scheißen. Und wirklich nur, man ist halt der Konrad Adenauer, den ich politisch gar nicht interessant finde, aber was er für Sprüche klopft hat, finde ich ein Hammer. Habe ich auch in einen Text eingebaut, in Smooth in Zukunft. Da hat er gesagt, die einen kennen mich, die anderen können mich. Und der hat auch gesagt, nehmen Sie den Menschen, den Sie kriegen können, weil einen anderen gibt es nicht.
So, das kommt von Adenauer.
Das kommt von Adenauer. Jeder Mensch hat natürlich auch seine Schwächen, seine Stärken. Und man kann sich jetzt die ganze Zeit darüber eifern, dass der eine sabbelt so viel und der andere mit seinem Vegetarier. Aber nimm doch mal das weg, die 20%, die du doof findest. Und nimm die 80, die geil sind und von denen du profitiert hast. Und dann passiert nämlich das, wovon alle sagen, du bist größer als die Summe ihrer Teile und so. Und das ist das, was wir in den Funders festgestellt haben. Wir haben neulich erst mal wieder besagt, macht, was ihr wollt. Voice ist geil. Vegetarischer Fastfood ist geil. Was wir machen, ist geil, solange wir zusammenbleiben.
Ja.
Das ist sicher auf jeden Fall eine Entspannung des Alters. Ja. Und wenn man schon 30 Jahre als Team zusammenarbeitet, fängt man eben auch an, sich da locker zu machen.
Es sieht Sebastian ganz anders. Der sagt immer, ich bin Fiete Gastro. Ohne mich wärst du gar nichts. Ich hab dich groß, weil du
redet.
Vergiss mich nicht, wenn ich mal ganz so oben bin. Ja. Also im Showgeschäft sagt man, und vielleicht kann man damit schließen.
Also, er glaubt dir das jetzt.
Ja, ich weiß.
Also das ist gut.
Ich habe das schon gesehen, nicht so ernst zu nehmen.
Und die andere Backe auch noch dick.
Nein, aber ein wunderbares Schlusswort.
Ein Schlusswort wäre, ein geflügeltes Schlusswort aus der amerikanischen Showgeschäft.
Darf ich noch ganz kurz was einwenden?
Bitte.
Der Versuch eines Schlusswortes wäre.
Ja. In den 90ern, auch mal in den USA, waren wir bei Sony New York und da war die Idee, dass man vielleicht damals so ein Album veröffentlicht, vielleicht so College Radio mäßig. Und da hat uns einmal gesagt auf Englisch, be nice to the people on the way up, because you will meet them on the way down.
Ja,
aber finde ich bis heute ein wirklich schönes Schlusswort. Immer nett sein zu den Leuten und man begegnet ihnen vielleicht auf dem Weg nach unten wieder.
Ein Zitat, was ich jetzt auch gestern in der Quiz-Sendung nochmal gesagt habe, weil es ging um Musik und das ist das einzige Musik-Zitat, was ich schon oft, glaube ich, auch in diesem Format schon zum Besten gegeben.
Na?
Von MR6, einer Band, die von, ich glaube, Marc Tavassol gemanagt worden ist, versucht worden ist, auf dem Weg nach oben zu begleiten. Die haben eine Lied und die heißt, und wenn ich tief falle, dann weiß ich wenigstens, dass ich hoch geflogen bin. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, ein bisschen mutiger zu sein, ein bisschen krasser zu sein, hin und wieder auch mal was zu riskieren, weil ganz ehrlich, es ist so, man heißt immer, dreh nicht durch, ne, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund, und ich sage, fliegt so hoch, wie es irgendwie nur geht, dann habt ihr es wenigstens einmal erlebt.
Ja, ein bisschen Dosch drin ist immer
erlaubt. Oder? Ist so, als heute ein bisschen so die Sendung der Bauernweisheit.
Ist das doch gut.
Also was ist deine Lieblingsbauernweisheit zum Abschluss?
Ich erinnere mich immer sehr gerne.
Lebensmotto. Pass auf, ich mache jetzt mal
die Instaburger. Instaburger.
Stell dir vor, du hast eine Wand, wo du ein Wandtattoo raufhauen darfst. Was stünde drauf? Welche Weisheit?
Wer hat denn das gefragt?
Hast du Schnupfen in der Nase, hol ihn raus, auch auf der Straße, hat Ingo Instaburg mal gesagt.
Finde ich auch gut.
Bei mir wäre es immer noch angeblich ein Zitat meines Urgroßvaters, was nicht stimmt, ist erstochen in der Logen. Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht.
Ja, aber es stimmt ja. Es stimmt ja wirklich. Sagst du aber tatsächlich öfter.
Ja, sage ich sehr oft. Ja, ich sage, entspannt euch. Es geht nicht. Ist so hin und wieder kann man es grüner machen, das Gras, das auf sicher.
Mein
man
kann
es
so nicht länger machen. Mein Biolehrer Herr Beckmann sagte immer, die Ruhe ist dem Menschen heilig, nur verrückt. Da haben es eilig.
Ja, und der Schwabe sagt, jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals.
Das ist ein Schlusswort.
Das finde ich auch gut.
Das ist unumstritten und nicht diskutierbar.
Dankeschön, lieber Smudo.
Wahnsinnig spannend. Es war themenfern, themenfremd.
Ich könnte noch mal 3 Stunden.
Smudo hat definitiv mehr Redeanteil als du.
Ich habe zugehört.
Und ich zusammen heute, das finde ich sehr gut.
Ich wollte mir Mühe geben, ich musste mir keine Mühe geben.
Man merkt wirklich, Tim, diese Sommerpause, diese 4 Wochen Sommerpause haben dir richtig gut getan, wirklich. Ja. Auf der Respektebene, auf der zuhörenden Ebene, auf der intellektuellen Ebene, auf allem.
Auch auf der intellektuellen. Und wie heißt das Dingwort nochmal, wo wir nicht ganz genau wissen, was es heißt?
Opportunismus.
Aber was wir in Zukunft häufiger benutzen wollen.
Welches?
In die, wie heißt das?
Iteration.
Ach so, Iteration. Iteration werde ich jetzt immer so
iterativ.
Bei meiner letzten Iteration. Wissen wir jetzt, was es heißt?
Smudo wusste das schon die ganze Zeit,
heißt. Ich bin sehr verunsichert, ob
also, es scheint sprachlich.
War das eine Iteration jetzt?
Irritation, in dem Fall ist es eher eine Irritation, würde ich sagen. Gut, also wir werden das nochmal verifizieren.
Ja. Gibt es ein Wort, wo dir noch nie was drauf eingefallen ist, was sich reimt? Muss sich eigentlich Hip-Hop immer reimen? Also euer Hip-Hop?
Reim ist schon immer gut, aber es gibt auch ein Wort, aber mir fällt es gerade nicht.
Woran liegt das eigentlich? Das war
eine langweilige Frage, ich wollte auch irgendwas Doofes noch.
Ja, aber woran liegt das, dass man sich Fanta 4 Titel immer gut merken kann? Also nicht nur die Titel, sondern auch was, ich kann ganz viele Songs von denen wiedergeben, obwohl ich jetzt kein ausgewiesener Fan bin.
Ja,
also kein Hardcore-Fan.
Unser Manager hat schon ganz früh gesagt, das, was uns auszeichnet, ist die hohe Zitierfähigkeit.
Ja, genau, das ist gut.
Immer irgendwie, ist
sehr hohe Zitierfähigkeit.
Ich weiß es nicht.
In der Tat.
Keine Ahnung.
Gut.
Also, das hat deutsche Hip-Hop.
Vielleicht, weil wir so einfache Typen
sind. So viel zum Thema Schlusswort.
Es gibt viele Zitate aus dem Hip-Hop-Rap-Bereich.
Pass auf, Leute.
Ist ja gut jetzt.
Ja, und wir müssen noch ein Foto machen. So, also, tschüss.
Tschüss, Modo. Tschüss und vielen Dank. Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.